Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel. Bei mir ist der Manu. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und einen tollen Gast haben wir, nämlich den...
Naja.
Ja, den Sebastian. Dank.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wenn du dabei bist, geht's eigentlich immer um Spider-Man, Transformers oder Just Dance.
Aber also die geilsten Sachen überhaupt.
Die geilsten, ja. Absolut. War völlig ironiefrei so gemeint. Wir haben uns aber dann doch mal für was anderes entschieden. Nämlich heute reden wir über The Witcher 3. Wir haben das alle noch nicht durch, haben wir festgestellt, als wir den Termin ausgemacht haben. Aber ich glaube... dieser Anspruch, ich will alles von dem Spiel sehen, ist bei The Witcher völlig utopisch. Da würden wir wahrscheinlich dann Ende des Jahres irgendwann mal drüber reden, wenn wir überhaupt so weit irgendwie gekommen wären. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es lieber mal jetzt, wenn es noch einigermaßen aktuell ist. Weil vom Umfang her würden wir das wahrscheinlich nie schaffen, das komplett abzudecken. Deswegen
also ihr so, nicht.
Ja, du schon, klar. Du bist natürlich da der Master-Tester. Aber das frage ich mich aber eh, Manu, auch immer, ne? Bei so, wie schafft es so ein Tester von der GameStar, die kriegen das ja auch immer nur vielleicht mal eine Woche vorher, so ein Ding dann irgendwie in 7 Tagen zu testen, einen Test zu schreiben, ein Grafikvergleichsvideo und was weiß ich was.
Da hättest du jetzt mal Heiko Klinge einladen müssen. Der hätte es irgendwie durchgeballert, wie bescheuert. Okay, ja. Der hat es irgendwie 40, 50 Stunden in der ersten Woche gespielt, wo er das Testmuster hatte, habe ich ihn mal gefragt. Krass. Aber da nimmst du dir, glaube ich, jeden Abend nichts anderes vor, stellst dir ein paar Paletten koffeinhaltige Getränke daneben und machst ein paar Überstunden, ne? Anders geht's ja nicht. Was ich aber auch echt schade finde bei so einem Spiel, weil Witcher besticht ja vor allem durch die Atmosphäre und die Welt und ich bin da gar nicht neidisch drauf, das eine Woche vorher vor Druckschluss irgendwie durchpowern zu müssen. Kann so einem Spiel eigentlich nicht von Vorteil sein, oder?
Eigentlich
bin ich nicht neidisch drauf.
Ne? Also eigentlich nicht, ich glaube tatsächlich auch, und das ist auch das, was man öfter mal aus Leuten die wirklich sowas dann halt beruflich machen, raushört, hey, manchmal ist es auch wirklich eine Tortur, so ein Spiel durchdreschen zu müssen. Und man würde es tatsächlich lieber genießen würden
können. Und jede Nebenquest fühlt sich wie eine Zeit
Verschwendung an.
Verschwendung an, ja. Obwohl man eigentlich so bei solchen Spielen ja sich eigentlich fließen lassen möchte von den Storyfetzen, die einen interessieren. Aber wenn man dann denkt, nein, ich mache jetzt erstmal die Hauptquest durch, damit ich irgendwie sagen kann, ich hab's durch und dann schaue ich mir noch 10% der Nebenquests an oder so, dann wird's sehr mechanisch, glaube ich, ja. Das Problem haben wir nicht, zum Glück.
Gut, Sebastian, ich hatte dich, aber das mag auch falsch sein, in meinem Kopf gar nicht so als Rollenspieler abgestempelt.
Was? Ich bin zutiefst schockiert.
Das ich ist,
nee, also tatsächlich, also Rollenspieler, das ist tatsächlich eines der Hauptgenres, die ich spiele. Es ist bloß aus meiner Sicht halt eben so in letzter Zeit nichts wirklich rausgekommen. Also Dragon Age Inquisition war für mich eine Katastrophe. Als riesiger Dragon Age Fan, also ich fand den zweiten Teil sogar geil und habe den zweiten Teil sogar zweimal gespielt. Und Inquisition ging gar nicht.
War nicht Dragon Age dass der zweite Teil anerkanntermaßen der schlechteste überhaupt war?
Ja, da scheinen sich natürlich die Gemüter, aber bei mir ist es, ich bin Rollenspieler einfach für das Rollenspiel und nicht für, okay, geile Gameplay-Mechaniken. Und bei Dragon Age Inquisition ist es einfach, wie soll ich mich in eine Rolle reinführen oder reinfühlen, wenn es direkt heißt, okay, nach 5 Minuten, du bist der Auserwählte und nach 10 Minuten heißt es, Auserwählte, geh mal 10 Kräuter sammeln, töte mal 7 Wildschweine. Dann denke ich mir so, okay, fickt euch. Entschuldigung fürs Rauspiepen.
Wir piepen nix.
Fickt sehr euch. Gut. Fickt euch alle. Nee, aber ohne Scheiß, weißt du, das ist halt eben so, also entweder lasst ihr mich wachsen zum Erlöser der Welt oder, keine Ahnung, ihr gebt mir halt eben nicht solche Stumpfsinns-Quest und reißt mich da jedes Mal irgendwie aus dem Setting raus. Und um mal ganz zurückzukommen, weil ich glaube, ich werde während des ganzen Casts noch öfters über Dragon Age Inquisition haten. Halt eben, also ich habe früher Ultima Online sehr, sehr viel gespielt, was für mich einfach das Rollenspiel schlechthin ist, weil freier kannst du ein Rollenspiel nicht ausleben. Mhm. Aber halt eben auch Baldur's Gate 1, 2, Vampire the Masquerade, ich behalte aber dieses kleine Steckenpferd, wie es aussieht, gerne für mich.
Wie meinst du Steckenpferd?
Ja, Rollenspiele Steckenpferd.
Wieso behält es für dich?
Ja, es scheint ja so, wenn Daniel das nicht mal mitgekriegt hat.
Ach so, nee, dann das ist natürlich mein Fehler, das habe ich da völlig falsch. Nee, weil es war tatsächlich, immer wenn wir geredet haben, ging es halt immer um irgendwelche Superhelden-Sachen und sowas. Dann war das absolut mein Fehler. Ich entschuldige mich und erkläre dich zum größten Rollenspieler.
Ey, ist Zeiten. Gar kein Problem.
aber ach, Dragon danke. Age, Manu, ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir haben schon mal, als wir uns so schon mal über The Witcher unterhalten haben, gesagt, wie glaubwürdig diese Welt ist im Vergleich zu Dragon Age.
Ja, weil bei Dragon Age, wir haben es auch im Cast gesagt, da ging es mir auch so. Also ich hatte auch dieses Problem, dass ich als, ich bin gleich der Auserwählte und muss diese Mega-Shards und muss aber gleichzeitig dann so Dummy-Aufgaben erledigen. Das Problem hatte ich auch, was mich aber ein bisschen mehr gestört hatte. Also da konnte ich dann irgendwann drüber wegsehen, weil das ja aber die meisten Open-World-Spiele mit einer Main-Quest haben, dass man sich da irgendwie ablenken lässt, während wichtige Aufgaben auf dich warten.
Ja.
Da ist Witcher ja auch nicht ganz befreit von. Aber was mich so gestört hat an Dragon Age Inquisition, dass die Gebiete, in die man reist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast die klippigsten Klippen und du hast den waldigsten Wald und das sind aber zwei getrennte Gebiete. Ja?
Ja.
Und die sehen zwar für sich gesehen toll aus, aber wirkten für mich auch wie so Abziehbildchen von, also jedes war ein lebendiges Fantasy-Buch-Cover.
Fantasy-Bällebad habt ihr damals gesagt.
Ja, genau.
Das passt genau.
Ich hoffe, ihr habt euch diesen Begriff patentieren lassen.
Ja. Der war sehr gut, ja. Und so kam mir das vor. Das war, wie gesagt, wenn man da war, war das cool, aber das ist einem so extrem aufgefallen, wenn man zwischen diesen Gegenden gewechselt ist. Und The Witcher wirkt viel mehr aus einem Guss. Hat natürlich jetzt auch den Vorteil, dass es einfach halt die fertige Romanvorlagenwelt irgendwie mit sich bringt und aus einer ganz anderen Ecke kommt als jetzt Dragon Age. Aber deswegen gefällt mir jetzt einfach so von der Welt und von der Atmosphäre, gefällt mir Witcher deutlich besser, ja, im direkten Vergleich.
Absolut, weil irgendwie, wir können ja mal kurz die Gebiete ansprechen, die es gibt. Es gibt dieses Valen, was so halt wirklich wie so profanes mitteleuropäisches Farmland wirkt, also so wie man halt das von auch Deutschland kennt oder sowas.
Ja, so ein bisschen, wie es hier in Norddeutschland halt eben ist, ne?
Naja, Norddeutschland nicht, also ein bisschen hügelig ist das schon, aber also nein, aber ich weiß, was du meinst, so ein bisschen hügelig, zwischendrin kleine Dörfchen, bisschen, ja, nicht so spektakulär, also du hattest halt bei Dragon Age, ich hab's nicht gespielt, aber das, was ich gesehen habe, hatte ich halt immer tatsächlich dieses Gefühl, auch was Manu beschrieben hat, alles wurde auf extreme Schauwerte und auf extreme spektakuläre Art irgendwie rübergebracht und das ist halt in Witcher überhaupt nicht, aber das macht's deutlich angenehmer, finde ich, weil auch zum Beispiel, ja, Novigrad ist halt jetzt so eine kleine Großstadt, also was man halt im Mittelalter als Großstadt bezeichnet hat irgendwie, aber trotzdem irgendwie glaubwürdig, weil halt so diese kleinen Gässchen, Fachwerkhäuser und alles wirklich aber auch extrem liebevoll im Detail designt. Also es gibt zum Beispiel in Novigrad dieses eine Haus, wo dann, ohne jetzt zu viel von der Quest zu verraten, was total schief ist. Ne?
Habt ihr ja, das ist super.
Das ganze Haus ist schief und ich habe ja in Bamberg studiert und das ist ja auch so eine kleine Stadt.
Schiefe Stadt?
Nein, aber da gibt's ja sehr viel Fachwerkhäuser noch, weil Bamberg aus irgendeinem Grund das Glück hatte, im Zweiten Weltkrieg nicht zerbombt worden zu sein. Und da gibt's halt auch schiefe Fachwerkhäuser, die halt schief sind, weil die Häuser halt irgendwann im Mittelalter gebaut wurden und dann wurde immer wieder so gerettet. Heute werden die natürlich mit irgendwelchen Sachen abgestützt oder sowas. Aber allein, dass man die Idee hatte, irgendwie einfach ein schiefes Haus zu bauen, das passt halt aber super rein. Und das Einzige, was dann so ein bisschen mehr Schauwerte bietet, ist dann halt diese dritte Region, dieses Gellige, was dann halt so skandinavisch ist, also ja, so Fjorde, Berge mit Schnee bedeckt und so. Aber trotzdem in der Summe finde ich es extrem angenehm, dass es eben nicht auf so extreme Schauwerte designt wurde.
Ja, und das, im direkten Vergleich könnte man jetzt natürlich sagen, es wirkt ein bisschen langweiliger, weil alles gleich aussieht, aber stimmt natürlich schon so, wenn du gehst von Dörfchen zu Dörfchen auf diesen normalen Karten, wo nicht groß irgendwie was ist. Und da sieht schon jedes Dörfchen gleich aus, aber es wirkt dadurch halt auch innerhalb dieser Fantasy-Welt halt auch einfach realistisch. Also in dem Dörfchen gibt's halt auch nichts. Manchmal steht da halt ein so ein Händler oder ist dann halt ein kleiner Schmied oder mal eine Kneipe, aber es ist nicht so JRPG-mäßig, dass du in jeder Stadt irgendwie alle Menüpunkte hast.
Aber es
oder
rennt
so,
immer
ja?
ein Kind rum, Manu.
Genau.
Genau. Und eine Katze.
Genau.
Ja, also ich finde halt eben so die Faszination dieser Welt, also davon ab, ich bin ja gar kein Grafikfetischist, also die Faszination der Welt kommt halt eben einerseits durch die Lebendigkeit, selbst wenn man gar nicht so mit der interagieren kann, wie man es halt eben vielleicht von anderen Spielen kennt. Also trotzdem, dass dann Leute halt eben reden, dass die halt eben teilweise Themenbegriffe aufgreifen, die du selber erlebt hattest, vielleicht sogar über dich reden. Meistens, also bei mir meckern sie zumindest immer und mich hassen sie. aber halt eben diese Gesamtstimmung mit der Flora und Fauna, also sprich mit der Tierwelt, wenn dann ein Gewitter aufzieht, wenn im Wind die Bäume sich bewegen, das ist halt eben für mich tausendmal mehr wert, als sage ich jetzt mal irgendwie die geilste Dragon Age Ecke, wo ein Drache gegen Riese kämpft und dabei noch einen Berg zusammenstürzt.
Ja. Sonnenaufgang, habt ihr schon mal einen Sonnenaufgang gesehen?
Oh, herrlich. Super, gesehen, dreimal schon aufgenommen.
Das Einzige, weil du Bäume angesprochen hast, Sebastian, diese Rüttelbäume. Also was ist denn es da schiefgegangen?
Ich stelle mir natürlich immer vor, dass es natürlich ein extremer Wind ist. es ist natürlich auch so, was ich halt eben auch öfters gemerkt hatte. Ich bin im Haus, halt höre den Wind rauschen und sehe auch meine Haare die ganze Zeit. Also
im Haus immer. Ja.
Im Haus, dann denke ich mir auch immer so, okay, die Leute haben permanent die Fenster offen. Man muss sich die Welt auch ein bisschen zurechtreden, wie man es halt eben mag. Bei mir sind es halt eben Sturmbäume.
Daniel, du bist doch der Belesene von uns. Magst du vielleicht für die Leute, die Witcher jetzt nur über den Podcast, also wer es wirklich nicht kennt oder auch die Vorgänger nicht gespielt hat, auf Konsole gibt's ja zum Beispiel auch nur den zweiten Teil. Vielleicht magst du nochmal so eine ganz kurze Einleitung geben, was The Witcher überhaupt ist für ein Universum.
Um Sebastian zu zitieren, fick dich, weil ich habe weder die Bücher gelesen noch die ersten zwei Teile gespielt.
Kannst du gerne übernehmen.
Dann mach du doch bitte.
Ja, also, um wieder, ich setze mal kurz meine Lesebrille auf. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich meine Lesebrille aufsetze.
Du sitzt doch in so einem Ohrensessel mit so einer Pfeife in der Hand.
Ja, natürlich, vorm Kamin. Das ist ja klar. Sehr so, schön. Und trink dabei meinen leckeren Tee. Nein, also um es wirklich kurz zu fassen, weil so die genauen Storyplots der Bücher kenne ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe sie früher mal gelesen. Ist aber schon sehr, sehr lange her. Also beim Witcher halt eben beim Hexer Geralt von Riva geht es halt eben ja um den Hexer Geralt von Riva, um es kurz zu sagen.
Wow!
Das hätte ich jetzt auch noch hinbekommen.
Ich bin schwer beeindruckt.
Ja, fantastisch. Ich nehme meine Brille jetzt gerade wieder ab und stehe auf und gehe. Nein, es ist ein riesiges Kapitel, was man halt eben schwer zusammenfassen kann. Glücklicherweise, dank Richard Wildhunt, habe ich wieder ganz viele Fesseln zurückgekriegt, weil der erste Teil am PC auch schon ein bisschen bei mir her ist. Aber es geht halt eben um den Hexer. Die Hexer sind in der Welt sowas wie Mutanten, könnte man sagen. Mhm. Wie die X-Men des Mittelalters.
Das ist gut, ja.
Genau, und die werden prinzipiell, also deren Berufung ist es, halt eben Monster zu töten, große Monster, greifen Drachen und das alles auch für Bezahlung. Also es sind jetzt nicht die ruhmreichen Ritter, die jetzt kommen und den Drachen erschlagen, sondern es sind halt eben die Leute, die kommen, erschlagen den Drachen und sagen dann halt eben zu den Bauern, so jetzt will ich aber hier Kohle haben. Genau, und der Hexer ist halt eben auch durch die Wildhunt so in den ersten beiden Teilen in einige Abenteuer geschlittert, unfreiwillig, hat sein Gedächtnis verloren, dann ging es darum, dass er des Königsmordes bezichtigt worden ist und das auf jeden Fall die ersten beiden Teile haben, lustigerweise wie bei Dragon Age Inquisition, jetzt zum dritten Teil dazu geführt, dass es einen Aufstand der Magier in dem Sinne gab oder zumindest die Magier als Verräter dargestellt worden sind, wobei vorher die Magier halt eben sehr angesehen waren in der Gesellschaft und jetzt halt eben alle Magier gejagt und geschlachtet werden. Und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Und der Hexer, der ist jetzt im Anfang des dritten Teils, nachdem er die ersten beiden Teile so irgendwie überstanden hat mit seiner Amnesie und mit den Rumpoppen und mit dem Königsmord, den er nicht begangen hat, ist jetzt halt eben dabei, seine Ziehtochter Ciri zu suchen.
Genau. Und was das Schöne ist, man muss die Vorgänger nicht gespielt haben, um das Spiel spielen zu können. Also man muss auch nicht die Bücher gelesen haben, natürlich. Es geht natürlich um Geralt. Das Spiel bietet einem aber einen ganz guten Einstieg. Also man findet sich da schon zurecht in dieser Welt. Und ganz ehrlich, also ich habe den zweiten zwar gespielt, aber ich wusste nichts mehr davon. Also klar kannte ich noch ein paar Charaktere oder so. Aber man sitzt dann im dritten Teil jetzt am Anfang bei so einem Friseur und der fragt einen dann so ein paar Dinge und damit kann man quasi seinen Stand aus dem zweiten Spiel importieren sozusagen, indem er dich fragt, hey, sag mal, was war denn eigentlich mit der Jennifer da oder Jennifer? Jennifer. Was hast du denn mit der und der gemacht oder wie hast du dich denn bei dem und dem entschieden oder lebt der und der Charakter noch? Und dann kann man da so Sachen beantworten und damit quasi seinen Stand der Welt herstellen und ich war immer nur so ein Fragezeichen über dem Kopf. Ich so, wer? Was? Keine Ahnung. Also von daher hat mir das eigentlich auch nicht so viel gebracht, den zweiten gespielt zu haben, um hier irgendwie mehr zu verstehen. Nee. Es ist insgesamt, finde ich, eine sehr komplexe Welt, was diese Charaktere angeht, und die benutzen ständig irgendwelche Namen, und da sollte man sich am Anfang, glaube ich, auch nicht vor abschrecken lassen. Das ist einfach so. Man kann aber ja alles nachlesen in dieser spielinternen Bibliothek sozusagen.
Ja.
Aber man kommt dann irgendwie auch
Destiny.
Rein.
Destiny. Ne? We're looking at you. Man kann das im Spiel in einer Enzyklopädie nachlesen und braucht nicht eine App dafür, um das dann irgendwie nachlesen zu müssen.
Total verrückt, diese neumodische Technik.
Mir ging es aber tatsächlich schon so, dass ich gedacht hatte, ich glaube, du könntest jetzt schon noch mehr rausholen aus dem Spiel, wenn du die Vorgänger kennst, weil oft war es halt so, okay, hier der Dandelion oder sowas, oder war so, okay, ich habe keine Ahnung, wer das ist, warum lachen jetzt alle, oder warum kriege ich jetzt irgendwelche Blicke zugeworfen, wenn ich einen bestimmten Frauennamen erwähne oder sowas.
Das ist doch dieser Doppelkinn von YouTube, oder? Dieser, der jetzt auch Rapper macht.
Nee, das ist Dendemann.
T-Lion war das, stimmt.
Also man kann schon mehr rausholen, oder Sebastian, wenn man die Vorgänger kennt, weil man dann die Figuren auch am Namen erkennt und auch weiß, was da für eine Vorgeschichte vorgefallen ist.
Also total, also es ist natürlich für Rollenspieler wichtig, diese Identifikation mit der Welt, und du hast nun mal in dem Sinne das glückliche Problem, dass du einen Charakter mit Geschichte also den Christa dahingestellt. Und der hat seine Welt schon. Der hat seinen Freundeskreis, der hat seine Geliebten, der hat seine Bösewichte, die hat er halt eben alle schon. Bei Dragon Age ist es jetzt so, du erstellst einen kompletten neuen Charakter, also bei Dragon Age 1 und bei Dragon Age Inquisition. Da kriegst du vielleicht ein bisschen Background-Story, da kannst du ein bisschen drauf Einfluss nehmen, kommst du aus dem Adelshaus, bist du Zwerg und so weiter. Aber prinzipiell alles andere kannst du dir selbst überlegen. Und jeden Charakter, den du bei Dragon Age triffst, ist für dich eigentlich ein Neuling, den du auch erstmal kennenlernen musst. Und bei The Witcher ist es natürlich, wie gesagt, du sollst einen alten Freund befreien, und da kommen dann so ein paar Anekdoten. Ja, ich sag nur Rittersporn. Ja, Rittersporn, ach, und der ist ja so und ist ja immer noch so. Ist natürlich geiler, wenn du halt eben in der Witcher-Welt schon drin bist und diesen Charakter schon kennst und dementsprechend auch diese Sätze nachvollziehen kannst und auch in den Dialogen dementsprechend für dich antworten kannst. Also magst du den Rittersporn, jetzt magst du ihn nicht. Ist natürlich doof, wenn du den gar nicht kennst, aber sollst jetzt irgendwas zu dem sagen oder darauf antworten.
Mhm. Rittersporn ist übrigens der Dandelion, den ich angesprochen habe, also der
heißt
im Englischen Dandelion, ja.
Ja, ich spiel's auf Deutsch.
Ja, war auch nur so als Erklärung.
Ich spiel's auf Deutsch. Ich möchte es nochmal erwähnen, auf Deutsch.
Ja, magst du kurz was sagen zu der Synchro? Kann man die sich anschauen? Ich habe die noch nicht ausprobiert. Ja.
Also ich bin prinzipiell einer, ich spiele gerne auf Deutsch, einfach wenn die Option da ist. Ich bin jetzt nicht so ein Verfechter von, aber Englisch ist geiler Synchro, von daher ist mein Anspruch nicht ganz so hoch. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt eben alles immer auf Deutsch spiele, kann ich auch gut sagen, dass es tatsächlich fantastisch ist bei Witcher. Einerseits die Lippensynchronität ist genial, dass sie es tatsächlich so gut hinkriegen. Andererseits die Sprecher, also bis vielleicht 2, 3 Nebencharaktere, ist er durchweg gut gelungen. Jetzt gibt's halt eben einige, gerade hier in der Redaktion, da spielen auch einige auf Englisch, und die sagen dann, was, Plötze heißt das Pferd, was das denn für ein Scheißname? Gut, dafür kann die Synchro nix, dafür die Texter nix, das ist einfach aus den Büchern so übernommen worden.
Ich sag nur Himmelsrand, oder war bei Game of Thrones nicht auch so Sachen irgendwie mal eine Zeit lang deutsch?
Königsmund, ja. King's Landing wurde ja, glaube ich, immer, eigentlich alles wurde ja immer, Jon Schnee, Jon Snow, also bei Game of Thrones ist es ja, aber du, weißt du, ich finde Plötze als Namen geil. Ich find's lustig.
Ja, Plötze finde ich. Roger heißt das Pferd halt im Englischen.
Ja. Plötze finde ich irgendwie viel cooler. Vor allem, wenn Geralt halt eben auch erklärt, warum sein Pferd Plötze heißt. Das ist einfach, ist genial. Also, ich kann jeden echt nur empfehlen, also wenn jetzt die Leute nicht darunter sind, die partout halt eben sagen, ne, ich will's nur auf Englisch spielen, weil auf Englisch ist es auch gut, aber für die vielleicht irgendwie mal die Deutsche gemieden haben, weil sie prinzipiell schlecht ist, spielt es auf Deutsch. Es ist
also ganz ehrlich, bei einem Spiel, was original aus Polnisch eigentlich polnisch sein müsste, damit man sagt, ich spiele nur im Original, dann kann man, also ob man jetzt Englisch oder Deutsch spielt, ist bei dem Spiel dann eigentlich auch zweitrangig, ehrlich gesagt.
Genau, aber hier ist es tatsächlich, die deutsche Synchro steht der Englischen in nichts nach.
Gut. Manu, ich wollte ganz kurz noch das ansprechen, was Sebastian gesagt hat, mit, dass du im Prinzip eine ausdefinierte Figur vorgesetzt bekommst, weil der Dom hat eine Kolumne geschrieben auf GamesPilot, wo genau das ihn gestört hat. So nach dem Motto, hey, du bekommst eine Figur, die ist schon fertig definiert, da kannst du im Prinzip deine ja Wünsche an einen Charakter nicht hineinprojizieren und außerdem bist du ja auch in der Welt nicht gut gelitten. Also das heißt, egal wo du auftauchst, bist du halt immer der, der Witcher, toll. Und gerade das fand ich aber total reizvoll, weil ich halt nicht diesen gesichtslosen Affen gespielt habe, wie man halt aus anderen, ja, also gerade ist das so, ja. Beispiel Skyrim. Du hast gerade das den Drachen erlegt und alle reden von Drachen, krass, die gab's ja seit Jahrhunderten nicht mehr und du bist der einzige Typ, der es geschafft hat, in dieser Welt einen Drachen zu erlegen. Und dann kommst du ins nächste Dorf und da reden dich die Leute an wie, ja, wer bist du, ich kenne dich nicht oder sowas.
Ja.
Und das zerstört halt total die Illusion und das hast halt bei Witcher nie, weil du kommst halt hin und sagen Leute so, ah, du bist der Geralt, ja, toll, von dir haben wir schon gehört und du bist ja Witcher und Witcher können wir hier aber nicht leiden. So. Also ich find's total erfrischend, auch einfach mal halt nicht der strahlende weiße Ritter zu sein und der Auserwählte, der überall hochgejubelt wird oder oder der Auserwählte ist, aber überall hinkommt und keiner kennt ihn, weil das Spiel es halt nicht vorgesehen hat, sondern jeder reagiert anders auf dich und meistens auch abstoßend, finde ich aber okay, weil der Geralt geht ja auch relativ locker damit um, dass er halt so ein Außenseiter ist und unbeliebter.
Es ist halt Geschmackssache, würde ich sagen. Also ich mag so auch
lieber. Nein, aber es ist nicht Geschmackssache, weil ich finde, halt bei Witcher zerbricht diese Illusion nicht. Und bei ganz anderen Rollenspielen, die nicht schlecht sind, aber bei Skyrim zerbricht ganz oft diese Illusion. Die Welt bricht in sich zusammen, weil es keinen Sinn mehr macht. Warum ich müsste der bekannteste Mensch in ganz Skyrim sein, weil ich es geschafft habe, die Drachenplage zu lösen, aber keiner kennt mich.
Ja, aber gut, das ist ja eine mechanische. Aber das hat ja wenig damit zu tun, ob man jetzt einen No-Name-Charakter erstellt, weil du gibst dir ja einen Namen. Also spätestens, wenn du dann eine Tat vollbracht hast, könnte das Spiel ja drauf reagieren. Aber ich finde es auch angenehmer, einfach so einen fertigen Charakter zu kriegen. Man hat ja trotzdem eine gewisse Rollenspielmöglichkeit mit Geralt. Man kann den ja schon auch, ähnlich wie bei Mass Effect oder solchen Spielen, wo auch fertige Charaktere da sind, kann man die ja ein bisschen gutmütiger spielen oder halt auch ein großes Arschloch sein. Es ist natürlich nicht so weit von der Bandbreite, aber zumindest in den Antwortmöglichkeiten kann man Geralt schon auch sehr unterschiedlich spielen.
Man kann zum Beispiel kein Geld annehmen, wenn man zum Beispiel einen Hexerauftrag bekommt. Also ganz oft hat man halt in einem Dorf sowas wie, ja, keine Ahnung, alle unsere Kinder sterben, weil die da im Wald spielen waren. Und dann gehst du da halt hin und dann stellst du halt raus, der Wald ist irgendwie verwunschen oder von irgendeinem Geist besessen. Und dann tötest du den und dann kannst du halt hingehen und kannst halt sagen so, ja, das passt schon, ich möchte keine Belohnung dafür. Also du kannst im Prinzip dieses
den Witcher-Code brechen.
Genau, du kannst, ist kein Code, aber du hast halt dieses Vorurteil, hey, die Witcher, die machen das ja eh nur für die Kohle und dem kannst du halt so ein bisschen entgegenwirken. Meistens stellt sich dann aber raus, dass du dann fast sogar die bessere Belohnung bekommst, weil du dann irgendwie Leute später wieder triffst und dann helfen die dir oder sowas.
Scheiß drauf, ich nehme immer die Kohle.
Ich habe immer die Kohle genommen.
Weil ja, gib mir die Kohle.
Ich habe mich so gefreut, endlich kann ich in einem Spiel mal einfach nur Geld kriegen. Ich will das nicht aus Gutmütigkeit tun. Ich mache das nur, weil es mein fucking Job ist.
Echt? Nee, ganz oft ist es echt, es lohnt sich manchmal, das Geld abzulehnen, weil man dann manchmal Figuren später wieder trifft und dann geben sie einem irgendwas Cooles. Also dann sagen sie, ja, und hier dieses Schwert, das möchte ich dir geben, weil du uns geholfen hast. Und
sowas. Ich habe jetzt zufällig dieses vergoldete Schwert mit Edelstein gefunden. Jetzt möchte ich es dir geben.
Ja, so ist es halt. Wie im echten Leben. Wenn man da einfach mal nett ist zu den Leuten, dann trifft man die irgendwann, man sieht sich immer zweimal im Leben und da trifft man sie wieder. Und dann geben sie einem ein goldenes Schwert mit Edelstein.
Also ich finde da halt eben, wie Manu sagte, man, oder wie du halt eben auch sagst, man trifft sie wieder. Es ist bei The Witcher halt eben tatsächlich eine Charaktergeschmackssache. Also es kommt immer drauf an bei mir. Also ich habe, okay, mein Geralt ist schon ein Arschloch, muss ich sagen. Mein Geralt, der tötet auch relativ schnell, habe ich herausgefunden. aber es gibt dann halt eben so gewisse Situationen, wo dann halt eben, okay, die Person tun mir leid oder die Person können für diese Situation nichts. Den helfe ich jetzt einfach mal unentgeltlich. Dann gibt's aber halt eben welche, wo ich dann denke, okay, Junge, bist auch doof. Dafür will ich jetzt aber auch bezahlt werden, wenn ich deine Scheiße hier schon korrigieren muss. Und das persönlich gefällt mir halt eben auch. Dadurch gibt es halt eben nicht dieses, bei, ich nenne jetzt mal Knights of the Old Republic 2, wo du einen Balken hast, gut oder böse. Das gibt es bei The Witcher nicht. Du bist einfach Geralt. Es gibt nicht, du bist jetzt Arschloch-Geralt und jeder hasst dich, sondern du bist halt eben vielschichtig und jeder muss für sich halt eben selber sehen, wo setzt er seine Prioritäten. Okay, bin ich halt eben getreu dem Hexerkodex, nehme ich Geld an, so wie es halt eben ist, verpasst dafür dann aber gute Items, aber bin dann halt eben der Hexer. Oder bist halt eben, okay, ich biege mir den Kodex so ein bisschen hin, je nachdem, wie es ist. Genauso auch töte ich den jetzt, obwohl er ein Arschloch ist, oder lasse ich ihn doch leben, weil, hey, it's not my business. Und das macht es für mich halt eben vielschichtiger, so einen Charakter zu spielen, als wenn ich mir einfach einen neuen erstelle und dann das ganze Spiel mir sagt, jo, entweder du bist jetzt gut oder böse.
Und Punkt. Da, apropos dieses Schwarz-Weiß, das hat mir auch am besten gefallen, auch in den Vorgängerspielen schon, dass diese Welt nicht nur glaubwürdiger ist, weil halt überall fucking gleiche Bäume stehen, sondern wirkt für mich deswegen glaubwürdiger, weil es eben nicht dieses gut-böse Fantasy-Setting hat, sondern ganz viele Charaktere haben irgendwelche sehr persönlichen Motivationen, dir gewisse Dinge zu sagen oder nicht zu sagen. Und es gibt halt sehr viele graue Charaktere. Also es ist nicht so eindeutig, das ist jetzt der Bösewicht und das ist ein guter Bauer, sondern jeder hat halt so seine eigenen Gründe, warum er was macht. Und auch in den Gesprächen, finde ich, ist es sehr vielschichtig, wie du gesagt hast. Man kann sich mal so entscheiden, mal so. Und es ist nicht so dieses ertränke 500 Kätzchen oder oder rette das Baby. Weißt du, so so ist es halt nie.
Und man ganz lernt die Charaktere auch sehr nach und nach kennen. Also die Quests sind teilweise wirklich, oder nicht teilweise, eigentlich durch die Bank sind die gut. Also sowohl die Hauptquest als auch die Nebenquests, die sind immer, du hast nie eine dumme, ja, geh halt hin, hast eine Textbox, dann sagt er dir, schlage 20, von den Viechern tot und bringe mir die Felle. Dann machst du das, droppst es dann halt und dann kriegst du irgendwie 20 XP dafür oder sowas. Sondern du kriegst immer eine kleine Nebenstory, es wird immer erklärt, was du jetzt machen musst, warum du es machen musst. Du hast selten, eigentlich fast nie so dumme Fetch-Quests, sondern du hast ganz oft auch so Ermittlungsquests. Das war ja das, was mich so total überrascht hat. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet.
Batman-Modus.
Ja. Genau, du hast nämlich mit deinen Hexersinnen kannst du dann eben Fährten lesen. Du kannst so ein bisschen, wie an einem Tatort ermitteln. So, okay, guck mal, hier ist ein Fingerabdruck. Das muss wohl darauf hindeuten, dass der hier um die Ecke gelaufen ist. Ah, hier ist ein Blutfleck. Und dann ermittelst du im Prinzip und versuchst zu rekonstruieren, was da passiert ist. Und das ist teilweise eben total spannend und ist viel, viel spannender als geh dahin, schlage 20 von den Monstern tot und komme zurück.
Ja. Und das ist aber auch bei den kleinen Nebenquests oder auch bei den zufälligen Quests ist es so. Man muss jetzt dazu sagen, dieser Erkundungsmodus, der wird schon ein bisschen eintönig, aber das, was du dort rausfindest, ist zumindest interessant. Ja. Also im Endeffekt ist es ja immer nur egal, wo, in welcher Quest, drückst du den linken Trigger, dann siehst du, was rot markiert ist, dann läufst du dem roten hinterher, bis du an der Stelle bist, wo du hin willst.
Ja, aber er sagt dann ja immer was dazu. Er sagt ja dann nicht so, ist der rote Pöppel, sondern er sagt so, keine Ahnung, a bloody fingerprint oder sowas.
Ja. Also konkretes Beispiel zum Beispiel, da lag eine Kutsche und dann ist so ein Typ am Lagerfeuer, den habe ich da so zufällig gefunden und der sagt, gehst du zu der Kutsche und holst mir da was und dann findest du halt so, bei der Kutsche findest du dann halt raus, dass da Medikamente sind und warum will er die jetzt und dann erkennst du halt die Leiche, die ist aber nicht wegen Monstern gestorben, da steckt ein Pfeil drin. Und es ist ja relativ einfach, diese Sachen zu finden. Es ist halt einfach alles rot und du klickst es an und liest es oder hörst, was da steht. Aber das, was sich dort entwickelt, Daniel, das meinst du, genau, das ist halt spannend. Und dann erschließt sich dir halt so, was da wirklich passiert ist. Und das macht wirklich, wirklich Spaß. Und da bin ich echt beeindruckt, dass sie das durch die Bank weg hindurch nicht nur bei den Hauptquests gemacht haben, sondern eigentlich jede Quest so eine Kleinigkeit hat, die irgendwie interessant ist.
Ja, du kannst ja diese Nebenquest als Beispiel sogar mal spoilern. Also du findest dann eben raus, der Typ, der sagt, hey, ich war der Kutscher und ich hatte einen Unfall, der hat eigentlich den echten Kutscher nämlich umgebracht und dann kannst du wieder, und das führt auch wieder zurück zu dem, was Sebastian sagt, kannst du halt entscheiden, bin ich jetzt bin ich jetzt der Arsch und sag halt, ja gut, du zahlst mich halt, also deswegen hast du recht, weil wer zahlt, hat immer recht. Ja. Oder sagst du halt, nee, es muss hier Gerechtigkeit herrschen und ich gebe die Sachen nicht und ich hau dir jetzt einen aufs Maul, weil du diesen Kutscher, der eigentlich...
Genau, bei den Kutscher ist es natürlich auch noch so, der Kutscher war von, sag ich mal, dem Bösen, halt eben von der Armee, die da halt eben rauben, schlachten, morden, vergewaltigen. Und er ist halt eben bei der Rebellenfront. Also hast du jetzt eigentlich das Problem, okay, er hat jemanden umgebracht, den Kutscher, um ihn zu bestehlen. Aber andererseits gehört er der Partei an, mit der du vielleicht sympathisierst, weil sie ja eigentlich nur so das ganze Rauben morden. Und da bist du dann natürlich in der Zwickmühle. Ich habe ihm die Medizin übrigens nicht gegeben.
Ich habe ihn auch abgegeben
Black-Dingsbums-Style. Ja, ich hab die Medizin übergeben, weil ich mir dachte, bei mir hat dann genau diese, am Anfang dachte ich so, hey, was für ein Arsch, der bringt ihn einfach um. Und als du dann aber hingehst und ihn zur Rede stellst, dann sagt er dir, ja, ich bin hier bei der Rebellendings und wir brauchen das für unsere Soldaten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, der kämpft auch nur ums Überleben und dann habe ich es ihm überlassen.
Weichei.
Ja, fair point, aber trotzdem ja beide Sichtweisen irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Und das sagt ja auch diese Grauzone, ne? Also es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern es ist halt alles grau. Es gibt kein richtig und falsch, sondern es gibt immer nur so ein, naja, eigentlich ist alles scheiße, was im Krieg passiert.
Nur meine Entscheidung. Punkt. aber bei den Quests muss ich halt eben auch positiv loben. Oder wolltest du dazu noch was sagen, Manu?
Nee, mach. Also,
nämlich auch, du weißt auch von vornherein nicht bei jeder Probe-Quest, was da passiert. Also auch ein schönes Beispiel ist halt eben da die ältere Adlige im Dorf, die halt eben zu mir sagt so, ja, ach, ich war mit meinem Liebsten von zu Hause abgehauen und jetzt will ich zurück zu nach Hause, weil mein Bruder gestorben ist, aber unser Landsitz ist voller Monster. So, das ist die Ausgangsquest und bitte dich um Hilfe. Also, wäre es jetzt nach dem Dragon Age so logisch, okay, gehst hin, schlachtest 15 Monster, gehst weg und kriegst halt eben das Gold für. So, und dann gehst du da halt eben hin. Und denn das Erste, was passiert, ist, sind Fallen da. Ich, Idiot, bin natürlich direkt in die erste reingerannt. So, warum sind da Fallen? Aber keine Monster. So, und dann entwickelt sich plötzlich eine völlig andere Story, die eigentlich mit den Monstern gar nichts zu tun hat, weil dann trifft man einen alten Bekannten, der braucht nämlich deine Hilfe. Dann gehst du mit denen mit, um denen zu helfen und so weiter und so fort. Also das ist halt eben das Schöne an The Witcher. Du kriegst einen Auftrag, aber prinzipiell wird das nicht passieren. Oder das fühlst du was nach 2 Minuten ab, holst da die Kräuter, aber dann passiert plötzlich anderes und dann bist du eine halbe, dreiviertel Stunde mit was völlig anderem beschäftigt. Was ja aber super ist, weil die Story dich halt eben mitreißt und danach ist die Story auch abgeschlossen, dieser kleine Plot mit der alten Dame, die dann auf ihren Landsitz geht. Und du kriegst auch deine Belohnung, aber der Weg dahin, der ist einfach fantastisch.
Was ich auch super finde, dass die Art und Weise, wie sie sich diese Monster überlegt haben, die haben immer einen Bezug zu irgendwelchen Folklore-Sachen oder zu irgendwelchen alten Sagen. Also da merkt man eben auch sehr stark den ich sage jetzt mal, europäischen Einfluss, nenne ich es jetzt mal. Dass die so auf einer Grundlage basieren, die früher vielleicht im Mittelalter irgendwie auch einen Ursprung hat oder so. Also du findest dann eine Quest, da ist dann so ein Geisterwesen und dann findest du halt raus, dass diese Geister entstehen, wenn eine Braut wäre noch kurz vor der Hochzeit stirbt und so, und dann musst du so ein Ritual durchführen, dass der Ring irgendwie bla 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 und so. Und dann liest du auch in dieser Bestiary, also in diesem Lexikon nach, woher diese Sage kommt und was das für eine, wie diese Monster entstehen. Und das fand ich total faszinierend, auch diese Sache mit dem Baby, ohne da jetzt was zu spoilern. Das war großartig. Aber es ist toll, dass es nicht einfach nur ein Monster mit 3 Köpfen ist, sondern dass selbst die Monster haben eine Backstory und so eine richtige Folklore im wahrsten Sinne des Wortes hinten dran.
Wie ging's euch denn mit dem Leveln? Weil das ist auch was ich in anderen Rollenspielen immer irgendwie so festgestellt habe. Ganz oft ist es so, okay, jetzt brauchst du irgendwie 3-4 Level mehr, damit du die nächste Quest machen kannst, also die nächste Hauptquest. Deswegen musst du jetzt ein bisschen grinden. Und das habe ich bei The Witcher bisher noch nie gehabt. Ich habe immer das gemacht, was mich interessiert hat. Und dann habe ich immer festgestellt, okay, jetzt kannst du eigentlich schon wieder die Quest machen, weil die ist halt für Level 17, aber du bist ja schon 18. Ja, perfekt, dann machst du jetzt die Hauptquest weiter. Also ich habe immer mich einfach mehr von weniger von dem Spiel so treiben lassen und es hat aber immer perfekt gepasst. Ich hatte nie das Gefühl, ja, jetzt musst du ein paar dumme Sachen machen, um halt zu grinden, damit du jetzt dann gut genug bist und hochgelevelt genug bist, um die Hauptquest weiterzumachen, sondern man kann sich da im Prinzip einfach irgendwie so verlieren. Und wenn es nur sowas ist, wie du sagst, Manu, einfach mal am Wegesrand, da steht ein Typ, der braucht Hilfe, ja, geh ich halt mal hin. Dann spreche ich den mal an und dann wird sich schon was draus ergeben.
Raub ihn aus.
Ja. Das fand ich auch ganz gut. Ich hätte es aber so im Nachhinein fände ich es jetzt viel toller, wenn diese Level-System und das Level-Up und wenn das einfach weggelassen worden wäre. Also dadurch, dass der Witcher ja schon so ein fertiger Charakter ist, hätte ich es total gut gefunden, dass es einfach keine Level gibt. Ja. Also, weil wozu denn auch? Also ich meine, das ist nur so eine Altlast von Rollenspielen. Es wäre total mutig gewesen, das einfach wegzulassen, weil es geht, man spielt diese Quest ja in erster Linie für Story und man hat eben nicht so das Gefühl, ich mache jetzt noch 2 Nebenmissionen, damit ich ein Level aufsteige, sondern hier ist es so, da drüben ist ein Fragezeichen auf der Karte, da gehe ich jetzt hin, ich will wissen, was da ist. Oder man liest eben diese Boards mit diesen Nebenquests und liest dann einen Witcher-Auftrag, wo man denkt, ey, das will ich jetzt wissen, was mit diesen Kindern ist. Oder ich will jetzt wissen, warum die Frau da bla. Oder warum will die jetzt ihre Bratpfanne haben, diese Frau, ja? Und man geht ja dann so diesen Quests nach, die einen interessieren. Ja, die Bratpfanne. Ja, genau. Und dieser Level, der ist mir völlig egal. Ich finde auch dieses ganze Level-System, das ist so ein Krimskrams irgendwie. Das wirkt so überflüssig in diesem Spiel. Hätte ich besser gefunden, wenn sie das einfach komplett rausgenommen hätten.
Also da habe ich als Tipp für alle, die tatsächlich auch Witcher 3 mehr für die Story und für die Atmosphäre spielen wollen, spielt es auf der leichtesten Stufe. Es ist super unsmart, gebe ich zu, es ist keine Herausforderung, aber so hat man, finde ich, aus meiner Sicht den Hexer, wie er ist. Ich meine, er hat schon 2 Abenteuer überstanden. Er hat schon Drachen gekillt und sonstige Armeen. Und ich habe da auch auf meinem YouTube-Kanal mal ein Video hochgeladen, wo ich dann einfach denke, okay, wenn ihr mit Leveln arbeiten müsst, wenn ihr halt eben sagt, okay, es gibt stärkere Monster und ich muss dafür erst trainieren, dann macht es aber nicht so plump einfach nach einem Level-System, sondern macht es dann, okay, da ist ein fucking Drache, den kann ich jetzt dann.
Ja, man merkt ja sehr schnell, wenn die Monster zu stark sind. Ja,
eben. Genau, und da war ich in Novigrad und da waren dann halt eben also waren Banditen einfach Assassinen, die waren aber Level 24, nicht war Level 8 oder so. Und der lief eigentlich in Lendenshorts mit einem Küchenmesser durch die Gegend. Und ich habe da, das habe ich im Video auch gezeigt, ich habe da 10 Minuten mit meinem riesigen Breitschwert auf den eingeprügelt, bis er tot ist. Und das ist etwas, was sofort die Atmosphäre zerstört hat. Denn keine Ahnung, wenn ihr meint, okay, da müssen Banditen sein, denn macht aus denen irgendwelche Schattenkrieger, die sich wegteleportieren können oder gibt dem wenigstens eine gescheite Rüstung, aber nicht dieses, ja, wir haben das jetzt auf Level 24 konzipiert, weil in der Theorie, wenn du die Hauptquest verfolgst, bist du mit Level 24 hier, dann hast du deine Herausforderung halt.
Das meine ich damit, dadurch, dass man sowieso erst in diese Gebiete kommt, weil man keinen Passierschein hat, weil man, keine Ahnung, weil halt irgendwie das Gebiet gesperrt ist, dann brauchst du die Level auch nicht. Dann macht die Monster da stärker, weil du weißt, der Charakter wird da stärker. Aber das ist völlig überflüssig, ja.
Und es sorgt natürlich für absurde Momente, nämlich dieses, hey, dieses Schwert, was genauso ausschaut wie alle anderen, kannst du noch nicht tragen, weil ist du bist erst schwer. Level 15. Genau. Und du musst aber Level 16 sein. Und es ist also dieses, hey, Moment, ich habe jetzt 2 Bürgerkriege überstanden und 100 Monster abgeschlachtet, aber ich kann dieses Schwert jetzt nicht tragen, weil da eine Anzahl dahinter steht. Ja.
Aber das ist auch ein Problem mit den Leveln und den Items. Mittlerweile bin ich zu überlevelt. Ich bin jetzt, glaube ich, Level 24, 25. Hab halt eben viele Nebenquests gemacht und hier und da halt eben Experience gekriegt und bin aufgestiegen. Dass ich jetzt die geilen Sachen, die ich kriege, die sind alle schlechter als das, was ich so gefunden habe. Also da verfolge ich eine lange Quest zum Beispiel in Skellige. Es ist kein Spoiler. Da kriegst du aber so richtig heilige Waffen in den Quests von denen. So richtig Familienerbstücke, die dir so, das ist das schon mit wässrigem Mund, weil der dir einfach so erzählt, wie Hammer dieses Schwert ist, was er dir jetzt überreicht. Und dann guckst du, dann ist es 10 Angriffsstärke schwächer als das, was du jetzt hast. Und dann denkst du, scheiße. Und dasselbe ist dann auch eine zweite Sache, die stört. Das Inventarmenü, okay, es ist total unübersichtlich, es ist ein bisschen nervig, aber man fuckt sich da rein. Ich kann auch noch verschmerzen, dass ich wahrscheinlich gefühlt 6000 Zutaten mit mir rumschleppe.
Oh Gott.
Ja. In meiner Kleintasche. Was ich aber schlimm finde, ist, dass ich dann nicht mehr irgendwo ein Haus oder eine Kiste habe, wo ich Sachen reinlegen kann, um dann mir halt eben solche Schwerter. Wie gesagt, es ist dieses fucking heilige Familienschwert von einem Freund, den ich seit 40 Jahren kenne, mit dem ich Kriege überstanden habe. Der gibt mir dieses Familienschwert. Und weil es zu schlecht ist, kann ich es nur verkaufen. Weil ich kann es nicht mit mir rumtragen. So, weißt du, das ist dann hätte ich lieber irgendwie in Kaer Morhen da eine Kiste, wo ich dann einfach Sachen hinlegen kann. Einfach so für mein Gewissen, okay, ich ehre dieses Schwert. Und
stimmt. Eine Kiste fehlt echt.
Ja.
Was ich aber zum Kampfsystem noch sagen wollte, ich war extrem überrascht, wie actionlastig das ist. Also beziehungsweise actionlastig ist vielleicht sogar das falsche Wort, aber ich meine, machen wir uns nichts vor, die meisten Kampfsysteme in Rollenspielen sind zahlenbasiert. Also da ist Skill eigentlich egal, sondern du hast halt die Rüstung, die eine höhere Zahl hat und du hast das Schwert, was eine höhere Zahl hat und dann haust halt drauf und es ist das Monster tot. Und in The Witcher war ich jetzt tatsächlich überrascht, wie wichtig da auch Skill ist. Also, dass du fast schon wie, das ist vielleicht jetzt wirklich extrem hochgegriffen, aber fast schon wie so in so Souls spielen, dass man halt sagt, okay, du hast Ausweichen, du hast einen Blocken, du hast harte und weiche Schläge, du hast verschiedene Zauber, die du einsetzen kannst und das heißt, du hast einen Schutzzauber, den du auf dich drauf zauberst, dann kannst du einen Schlag aushalten. Und da habe ich es dann wirklich gegen so etwas höhere Endgegner schon echt geschafft, obwohl die eigentlich über meinem Level waren, die irgendwie zu besiegen, weil ich habe halt dieses Schild auf mich drauf gezaubert, dann wusste ich, okay, einen Treffer von dem kann ich aushalten. Und dann rollst du halt immer um die rum, versuchst zu blocken, versuchst im richtigen Moment zur Seite zu springen und dann einen harten Schlag zu setzen, versuchst dann schnell hinzugehen, ganz, ganz viele schnelle kleine Schläge zu setzen und dann wieder wegzuspringen. Und das hat mir eigentlich tatsächlich ganz gut gefallen, dass es deutlich actionlastiger war, als man es eigentlich sonst aus so Rollenspielen gewohnt ist, wo es nur auf die Zahlen ankommt am Endeffekt.
Ich glaube, bei Hexer, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ein Kampfsystem wie bei Dragon Age 1, halt eben so typisch Bioware, pausieren, Befehle geben, dann geht er 3 Schritte vor, holt aus, schlägt weg. Ich glaube, das wäre auch echt super unsmart für die Atmosphäre gewesen, weil du bist halt eben der Hexer, der mit den 2 Schwertern da rumläuft und relativ agil Drachen greifen und halbe Armeen plättet. Im Übrigen auch sehr nett, dank des super leichten Schwierigkeitsgrads, den ich habe, ist es teilweise so, dass ich dann noch Quests kriege, wo Level 8 Gegner sind. Und dann schlage ich nur auf einen, aber ich habe so einen Impact, dass alle 3 dahinter direkt mit den Kopf verlieren. Das finde ich schon immer sehr lustig. Aber zu den Kampfsystemen.
Ich habe übrigens ganz kurz, um dich, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich habe dieses Schild so hochgelevelt, dass die sogar Schaden nehmen, wenn sie mich angreifen. Also das heißt, wenn sie mir einen Treffer machen, dann macht es halt so puff und dann werden sie zurückgeschleudert und haben noch Brandschaden. Also das ist auch immer sehr witzig.
Das ist auch so ein kleiner Sadist, ich merke das schon.
Ja.
Ich habe es gestern halt eben gehabt, dass ich den Erzgreifen töten sollte, auch für eine Quest und weil der halt eben auch auf dem Hexerbrett ausgeschrieben war. Und Gott, ich bin 3-mal gestorben und der scheiß Savepoint war auch, dass direkt nach dem Savepoint stehe ich schon wieder vor diesem Greifen und muss kämpfen. Aber das Coole ist, wie du halt eben sagst, wie bei Dark Souls, es ist aber nie so, dass du keine Chance hast. Du kannst es besiegen und indem du einfach natürlich mit Taktik vorgehst. Ich hab's nicht geschafft, diesen Greifen, der mich mit 2 Schlingen direkt gekillt hat. Beim 3. Mal durch Taktik und Geduld und den richtigen Zaubern so hingekriegt, dass ich nicht einmal Schaden genommen habe.
Geduld ist der größere Gegner. Also der schwierigste Gegner bei dem Spiel ist die Geduld beim Kämpfen.
Genau.
Man schlägt und macht so ein bisschen Button-Mashing, dann ertappt man sich immer dabei, dass man dann doch einen Schlag abkriegt und dann so, ruhig, ja. Ich kann ja auch blocken und ich rolle immer wie so ein Berserker durch die Gegend und schlag und dann denke ich mal, nein, langsamer. Also man kann das schon, wie ihr gesagt habt, gerade gegen schwerere Gegner macht das Kampfsystem Spaß. Manchmal finde ich es ein bisschen nervig, wenn dann so im Sumpf so Standardgegner irgendwie daherkommen und du weißt einfach, das ist jetzt kein schwerer Kampf, aber ja, das sind einfach 5 Stück weg. Und irgendwie zack, zack, zack. Ist mir manchmal ein bisschen zu hektisch. Es hätte, glaube ich, noch einen Ticken besser sein können, wenn Geralt nicht ohne Ende Energie hätte. Also die Zaubersprüche kann man ja nur sehr gezielt einsetzen, weil dann die Energieleiste weg ist, aber du kannst ja wie ein Bescheuerter auf Leute mit Schild einkloppen, bis die halt keine Kraft mehr haben, aber dir geht die Kraft nie aus. Also das wäre ja noch so ein bisschen, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen taktischer gewesen, wenn man auch einfach nicht nonstop hin und her rollen kann. So, aber na gut.
Das ist schon Meckern auf sehr hohem Niveau.
Ja, absolut. Also das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, aber absolut meckern muss ich über dieses ganze Menüsystem und Inventar hast du ja schon angesprochen und dieses Skillsystem ist so umständlich und dann musst du irgendwie da diese Dinger auswählen und aufleveln oder auf der Konsole, ich spiel's auf der PS4, ich muss dann echt immer näher an den Fernseher rücken, dass ich da überhaupt was lesen kann. Das hat sich mit dem Patch ja zum Glück einigermaßen gebessert.
Ja, muss ich bei der Xbox One aber auch.
Oh. Aber dann musst du dann noch wenn du einen Skill auflevelst, dann hast du ja nicht so viel Slots für Skills, dann kannst du die da so reinsetzen und dann gibt's dann noch diese Verstärker, die dann die richtige Farbe haben müssen. Also es wirkt auf mich so ein bisschen komplex, damit was Komplexes drin ist, aber es macht nicht wirklich Spaß, diese Systeme aufzuleveln und zu machen. Also ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich irgendwie noch 2 Skillpoints übrig habe. Dann gehe ich in das Menü, schaue da und ich so, nee, mach ich später. Die Story ist gerade interessanter.
Ja.
Also dann sammeln sich so Skillpunkte und bei anderen Rollenspielen ist es doch, man geht immer sofort ins Menü und wählt sich einen Skill aus. Das ertappe ich mich hier gar nicht dabei.
Ja, es ist halt eben, weil du natürlich in dem Sinne auch keine Klasse hast. Bei anderen Rollenspielen ist es so, wenn du halt eben Dieb, Magier oder sowas bist, du kriegst halt eben neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. Bei Witcher ist es auch, zumindest bei den Angriffen weiß ich das, also ich bin total, alle meine Skills gehen in den roten Bereich, also in die Angriffe. Und wenn du ganz unten angekommen bist, dann kriegst du auch neue Attacken, neue Moves. Das ist dann halt eben ganz cool, aber es ist unnötig. Du brauchst es eigentlich nicht.
Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich sowieso.
Ja, also ich glaube, auch wenn du unten angekommen bist, bist du eh schon mit dem Spiel durch. Also so, du hast da auch nicht wirklich Motivation. Also prinzipiell ist die Idee hinter dem Skillsystem nicht schlecht. Gerade wegen dem Problem, dass du einfach keine Klasse und Rasse hast, wo du noch variieren kannst. Zu sagen, okay, mit dem Mutagen, wenn du also drei derselben Farbe mit denselben Mutagen machst, hast noch einen Verstärker drin und ähnlich wie bei Diablo 3 musst du dir halt eben genau überlegen, welche Skills packst du jetzt rein, weil die sind dann ja nicht alle aktiviert, aber es ist halt, ja, es ist tatsächlich belanglos und ich befürchte, das liegt einfach daran, die Skills, die du aufbessern kannst, bis auf zwei, drei Ausnahmen, sind eigentlich völlig egal. Also das sind dann solche Skills, aller macht 10% mehr Schaden, krieg drei Adrenalin zurück. Es sind tatsächlich nur die Skills relevant von den Zauber, einmal von dem Zeichen, wo du halt eben Einfluss auf Personen nehmen kannst, für neue Dialogoptionen. Ja. Das war halt eben das Erste, was ich direkt hochgeskillt habe. Ja, und dann noch sowas wie, okay, Bolzen, Blocken, ausweichen oder
zurückschleudern. Das ist so Standard, eben wie du gesagt hast, plus 3% hier und so, was man auch nicht immer sofort merkt. Und ich habe so das Gefühl, Witcher 3 ist ja so ein im Vergleich zu den Vorgängern ja ein Open-World-Spiel. Und für mich wirkt es so ein bisschen wie so eine Checkliste, was muss denn ein modernes Rollenspiel alles haben irgendwie. Ja? Wir brauchen ein Skillsystem, wir brauchen irgendwie Inventar, wir brauchen also mit Tränke, wir brauchen Crafting. Hör mir auf mit dem Crafting, es ist ja so ein furchtbares
Man schleppt halt einen kompletten Gewichtwarenladen mit rum.
Also, schlimmer. Hat irgendjemand von euch aber auch mal irgendwas Sinnvolles gecraftet?
Ja, bei mir ging's dann wirklich so, ich habe mir dann irgendwie eine geile Hose gecraftet und habe dann irgendwie in der nächsten Mission eine bessere bekommen. Und das war dann wirklich
typisch Podcaster. Typisch Podcaster. Nie Hosen anhaben, aber im Spiel dann eine geile Hose craften.
Genau, ja. Und das war dann halt auch wieder dieses so, ja, hat sich jetzt ja super gelohnt, weil ich musste halt wirklich so, okay, du musst jetzt aus diesen zwei Lederstreifen musst du jetzt irgendwie Leder was weiß ich was machen. Und dann hast du genug, wenn du das zweimal machst, dann musst du das und das und diese zwei Zutaten miteinander kombinieren. Also ist ja nicht so, dass man da irgendwie sagt, okay, die Crafting-Sachen sind noch aus irgendwie drei Gegenständen, macht man dann einen besseren, sondern du musst ja wirklich auch teilweise erstmal die Zutaten craften, damit du überhaupt was einen Gegenstand craften kannst. Also
das ist dann extrem komplex. Dann hast du meistens kein Gold mehr.
Genau. Und dann habe ich das gemacht und dann war es halt so, ah geil, jetzt habe ich die super mega geile Hose. Und dann bin ich halt in der nächsten Quest, habe ich dann irgendwie einen Typen totgeschlagen und habe in der Truhe dann was Besseres gefunden. Also ja gut, das hat sich ja jetzt ja echt gelohnt.
Also ich habe nur ich höre gerade dieses Geräusch von
ja genau, der Zong in Tor 3 oder der Also was mir tatsächlich fehlt, ist so wie bei Diablo so ein Trash-System. Also, dass ich einfach eine Waffe aufnehme und sofort sehen kann, nee, brauche ich nicht, die ist irgendwie minus 18 unter meinem aktuellen Schwert, sofort klick, das ist Trash. Und dann kann ich, wenn ich zum Händler gehe, sofort sagen, sell all Trash oder Junk heißt, glaube ich, bei Diablo. Und dann hast du nicht dieses, dass du zum Händler hingehst und dann bup, 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 blub. Also, dass du halt
Scheiße, war doch die gute Waffe dabei.
Ja, scheiße, die wollte ich jetzt auch nicht verkaufen oder sowas.
Dann musst du sie wieder teuer zurückkaufen.
Genau. Und das finde ich halt einfach dieses Sachen einfach als Blödsinn einstufen oder als Müll und dann einfach mit einem Knopfdruck allen Müll beim Händler gleich loswerden können. Das fehlt mir tatsächlich. Das ist einfach so eine Komfortfunktion, die gibt's halt in anderen Rollenspielen und die habe ich da sehr vermisst.
Es gibt viel zu viel Loot, aber
es gibt viel zu wenig Loot. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei anderen Spielen ist das viel viel krasser. Hier findet man
Es gibt viel zu viel Truhen, wo dann irgendwie zwei Schluck Wasser drin sind und in
anderen Brot ist immer gut.
Ein Stück Seife und ein Brot. Das Brot kann man ja wenigstens noch essen. Übrigens aber man findet viel zu viele Truhen und man gewöhnt sich nach einer Stunde auch ab, das ganze Zeug einzusammeln, weil man
ich sammle immer noch alles tatsächlich. Ich habe das Gefühl, erstens habe ich immer im Kopf, wenn ich dann so im Haus bin, es ist halt eben sehr inkonsequent. Das hat CD Projekt Red aber auch schon erklärt, warum sie es so gemacht haben. Dass, okay, einerseits hast du dann, wenn eine Wache dasteht, darfst du nicht looten.
Immerhin,
wo es mir, aber schon passiert ist, dass ich aus Versehen A gedrückt habe, so, weil ich irgendjemanden ansprechen wollte, gelootet, oh, die Wache kommt dazu, man will mich töten. Und ich denke so, geil. Andererseits ist es dann aber, du bist im vollen Haus, Bordell, keine Ahnung, Theater. Und da habe ich immer im Kopf so, boah, Leute, ich loote euch jetzt die Scheiße hier aus dem Haus. Und dann die ganze Zeit klick, 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 alles nehmen. Es hat ja auch kein Gewicht. So, weißt du, 0,01. Und dann ist es wird ja auch nicht mehr, je mehr du davon hast. Also ich kann 50 Flaschen Wasser haben und diese 50 Flaschen Wasser haben ein Gewicht von 0,01. Also es ist völlig egal, wie viel ich davon trage.
Ich bin auch noch nie an die Grenze gestoßen. Ich habe mir relativ schnell diese Tasche, diese Satteltasche gekauft und damit hast
Es ist auch so überflüssig, das ganze Zeug. Man merkt dann irgendwie schnell, zum Craften fehlt mir doch noch irgendwie alles. Ja. Und es ist meistens sogar schneller, sich dann bei den Händlern, wenn man was craften will, sich dann dieses eine Stück Dunkeleisen oder irgendwas davon oder diesen einen Lederriemen dazu kaufen. Man kann das ganze Zeug ja auch noch decraften, also auseinanderbauen, um dann wieder Einzelzutaten zu kriegen. Also völlig absurd. Apropos Immersion störend, also ich finde es auch schade, dass man da die ganzen Kisten lootet, aber das ist man ja eigentlich leider gewohnt von Rollenspielen. Mhm. Ein großes Ding, was mir völlig die Illusion klaut, auch wenn ich es für sich gesehen eigentlich ganz cool finde, ist dieses Gwent. Gwent ist quasi Gwent, ja, aber Gwent heißt auf Englisch.
Nee, Gwent heißt auf Englisch.
Also Gwent heißt auf Deutsch. Auf
Englisch Deutsch Gwent. Heißt es auch Gwent.
Echt?
Ja.
Vier Gwent.
Wer von euch?
Wer Gwent? Das ist ein, muss man so dazu, ein Minispiel, würde ich es jetzt mal nennen, was aber auch in die Welt eingearbeitet ist. Es ist ein Hearthstone-artiges Sammelkartenspiel in dem Universum von Witcher, aber eben nicht so ganz, weil auf den Karten, mit denen man spielt, es ist schon eher für den Spieler. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist, man kann sich schwer vorstellen, man spielt zwar mit Geralt gegen irgendeinen Händler dieses Spiel, aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Menschen in dieser Welt, die nichts zu essen haben, in so einem kaputten Dorf leben und gerade irgendwie ihre Angehörigen verloren haben, es macht keinen wirklichen Sinn, dass die Sammelkartenspiel sammeln und spielen. Ja, also das Spiel an sich passt nicht in diese Welt, finde ich.
Hast du nie Yu-Gi-Oh! Gesehen? Ich meine, hallo, da kommen dreiköpfige Götterdrachen und wollen die Welt vernichten und was machen die? Spielen erstmal eine Runde Yu-Gi-Oh! Also meine Güte. Aber ich kann dir da zustimmen. Also davon ab, in Final Fantasy 8, glaube ich, hatte integriertes Sammelkartenspiel und in Knights of the Old Republic hatte ich bei den Kartenspielen tatsächlich sehr viel Spaß. Bei Gwent habe ich es nicht. Das liegt aber nicht daran, dass Gwent ein schlechtes Spiel ist. Das liegt einfach daran, dass The Witcher 3 als Spiel selber einfach viel zu geil ist für Gwent.
Ja, als warum soll ich nicht jetzt Bock hätte, dieses Kartenspiel zu spielen.
Ja, so, das ist, ey, ich verfolge gerade eine hammergeile Quest. Ich bin gerade mitten in der Story. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich habe da mal so einen richtigen Abfuck gekriegt mit Hurensohn Junior. So heißt der in Deutsch. Ist halt eben.
Der heißt wirklich so, kann man jetzt
Hurensohn Junior.
Ich kann dachte, jetzt Sebastian keinen Vorwurf Daniel, machen. Ich dachte, der Spitzname für Daniel bleibt geheim.
Also. Tut mir leid, Daniel.
Sag mal.
Aber dann ist es halt eben so, für den, um auch nochmal darauf zurückzukommen, dass mein Geralt auch der Schlechter genannt wird. Es ist halt eben, du sollst verschiedene Locations von dem absuchen, nach Hinweisen von dem. So, und dann komme ich halt eben in der Arena und da pöbel ich natürlich auch um, was dazu führt, dass ich alle erstmal in der Arena abschlachten muss. So, dann habe ich mir nach dieser Arena fest vorgenommen, okay, du bleibst jetzt bei der nächsten Location, nämlich im Casino, bleibst du diplomatisch. Du willst es nicht in einem Blutbad enden lassen. Dann gehe ich in dieses Casino rein, spielen alle Gwent, dann taucht als Quest auf, also als Ergänzung, Spiel gegen alle Gwent.
Was hast du gemacht? Alle getötet?
Ja, natürlich. Dann bin ich zum Barkeeper hingegangen, hab ihn angepöbelt, haben mich alle angegriffen, hab ich alle getötet. So, 5 Minuten war das Thema durch. Ich spiel doch nicht gegen alle Gwent, ich bin doch nicht bescheuert. So, das ist für mich Gwent in dieses Spiel. Ich töte lieber Menschen, anstatt Gwent zu spielen.
Also, liebes CD Projekt, ich werde es mir sofort runterladen, wenn es fürs iPad kommt und werde das ganz viel spielen, weil das Spiel an sich ist wirklich cool.
Ist es auch.
Ich habe wirklich nur innerhalb dieses Spiels, weil Witcher 3 so gut ist, keinen Bock, ein anderes Spiel zu spielen. Das ist mein Hauptproblem. Das Einzige, was ein bisschen nervt, dass es halt wirklich immer wieder so dir auf die Nase gebunden wird. Also bei den Händlern steht's halt als Option dran, das ist ja okay. Aber wenn ich gerade bei der legendären Bloody Baron Mission bin, ja, ich sag da jetzt nichts dazu, ihr wisst, welche ich meine. Die geht einem wirklich so ein bisschen unter die Haut, die greift wirklich auch harte Themen auf. Es geht um Gewalt innerhalb der Familie, um ungewollte Schwangerschaften und Verlust und so weiter. Ja, und dann kommt dann immer wieder Geralt und sagt, ey, übrigens, tut mir ja leid mit deiner Tochter da, aber wollen wir nicht eine Runde Karten spielen?
Wollen wir eine Runde Gewinn spielen?
Und das Problem an der Sache ist, das ist die einzige Möglichkeit, einer dieser seltenen Karten zu kriegen. Es ist sogar wirklich eine von den Secondary Quests, gegen diesen Bloody Baron Karten zu spielen, weil nur wenn du gegen bestimmte Charaktere gewinnst, bekommst du halt eine neue Karte für dein Deck. und dann ist halt diese Chance weg oder dann, ja, also deswegen poppt es da dann auch immer auf und ich hätte gerne im Hauptmenü meinetwegen als Patch eine Option, Gwent direkt einfach so zu starten, aber ich würde auch gerne einfach im Spiel ausblenden.
Ja. Ich wette mit dir, dass das aber auch für iOS kommt.
Also das kommt garantiert. Es gibt ja auch eine für die für Promo-Zwecke haben sie auch mal als echte Version das gemacht und so. Ja. Das kommt garantiert.
Ja, glaube ich. Und dann, Manu, kannst du nach Hearthstone gegen uns Quint spielen.
Ja, das machen wir.
Einen, wie heißt der? Pink Elephant, nee, rosa Elefant oder sowas, der im Raum schwebt, den müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Hashtag Downgrade. Die Diskussion ist natürlich zum Start extrem explodiert und alle haben sich aufgeregt, also beziehungsweise alle, die PC-Spieler vor allen Dingen, dass das Spiel halt dann doch nicht so geil aussah wie in den Videos, die es vorher gab und auch doch nicht so geil wie in den Gameplay-Demonstrationen und so. Ich bin da immer so ein bisschen, ich sitze so immer zwischen zwei Stühlen, weil einerseits sah das halt in den Gameplay-Präsentationen auf der Gamescom und so weiter natürlich dann schon geiler aus. Ich gehe aber als Konsolenspieler, muss ich auch ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht davon aus, dass das dann die Grafik ist, die ich bekomme. Genau. Sondern ich denke halt immer so, ja gut, klar, das ist halt der fette PC mit den 4 Grafikkarten, die im RAID-Verbund da irgendwie drin stecken. Da holen sie halt alles raus. Und als Konsolenspieler bekomme ich dann halt das Spiel, was ein bisschen schlechter ausschaut. Das bin ich eigentlich gewöhnt. Und wie gesagt, ich muss auch sagen, auf der PS4 merkt man schon, dass es in der Entfernung manchmal so bisschen sind die Texturen so ein bisschen milchig, also wenn man zum Beispiel gerade auf so einem Feld dann reitet und auf so einen Wald, mehrere Bäume sind ein Wald, auf den Wald zureitet, dann merkt man schon, okay, das schaut schon fast so ein bisschen pastellig aus, da haben sie schon dann irgendwie das ein bisschen runtergedreht, aber grundsätzlich habe ich an keiner Stelle in diesem Spiel gedacht, ui, das ist jetzt aber hässlich.
Nee, nur wenn die Haare wehen im Raum.
Das ist auch nicht hässlich. Das ist halt einfach nur komisch, weil du halt ständig halt, du stehst halt in einem geschlossenen Gebäude und deine Haare wehen, als ob du draußen auf der Klippe im Sturm stehst.
Ich stell mir einfach vor, dass hinter dem Kameramann, der vor Geralt steht, noch irgendwie so die Maske steht, die ganze Zeit noch so den Föhn da so hinhält.
Damals wie bei Michael Jackson, als der bei Wetten, das war, wo dann unten so lauter so Ventilatoren waren und er auf so einem Podest stand. Ich glaube, so ist das immer. Dass einfach
Das Spiel ist wunderschön. Schön, wenn man nie einer dieser Trailer oder dieser Präsentation gesehen hat, wird man über sowas gar nicht nachdenken. Das ist ganz klar. Also das Spiel ist wunderschön, es ist detailreich gestaltet und Wahnsinn, was die aus der Konsole da rausholen. Jetzt mal so aus Spielejournalistensicht ist es natürlich trotzdem ein Thema, was angesprochen werden musste. Ich finde, es ist auch gar nicht so schlimm, dass da irgendwie Downgrade aus Konsumentensicht, wie gesagt.
Das war übrigens das perfekte Doom-Türöffnungsgeräusch.
Ja. Es ist ein tolles, optisch tolles Spiel, aber es ist natürlich trotzdem ein Unding, wenn so falsche Erwartungen geweckt werden, weil eigentlich schneiden sich die Publisher damit ja nur selber ins Fleisch oder die Spieleentwickler. Aber ich verstehe es auch aus deren Sicht, während der Entwicklung ist es halt einfach schwierig abzuschätzen, wie weit du nachher runtergehen musst, damit es halt auf den Konsolen flüssig läuft. Ist doch ganz klar. Und während der Präsentation, während E3, während Gamescom, zeigst du dich natürlich von deiner besten Seite. Es ist ja auch nicht gelogen. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du Screenshots im Photoshop fakest und die zeigst oder ob du eine Demo zeigst von einem Spiel, wo halt alles perfekt läuft, oder? Also ich finde, die Diskussion ist nochmal eine ganz andere. Und wenn du dann runterschrauben musst für Konsolen, das ist völlig klar, dass die PC-Spieler natürlich gerne sagen, aber dann gibt uns doch die Ultra-Ultra-Möglichkeit. Ich habe hier irgendwie 4 Karten im Raid. Aber das ist halt schwierig vom Support.
Und ganz ehrlich, so Zeugs gibt's ja überall. Also geh mal auf die Webseite von irgendeinem Autohersteller und schau dir da irgendwie die neuesten Automodelle an. Die sind auch total krass. Die schauen mega sportlich aus und die ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, die schauen so plastisch aus. Also weil jede kleine Spur, nicht Rille, so irgendwie im Blech oder sowas, wird total hervorgehoben optisch, dass du halt denkst, boah, schaut ja voll fett aus, das Auto. Und in echt schaut der natürlich auch nicht so aus. Also das heißt, natürlich wird da rumgetrickst. Das ist halt Marketing. Dessen muss man sich bewusst sein. Ja,
gut. Jeder auf Datingportalen kennt es auch.
Ja, davon mal ab. Selfies oder halt eben Photoshop und Models. Weißt du, werden Bauch, Beine, Brüste, Po sind auf einmal größer, aerodynamischer, mit an gewissen Teilen auch schmaler und dann taucht zwar ein
Dinger dabei auf. Das ist ja nochmal ein Unterschied, weil wie gesagt, Photoshop-Screenshot-Debatte gibt es ja auch immer wieder.
Ja, klar. Aber wenn du
wirklich eine lauffähige Version zeigst, also, das ist nochmal ein Unterschied.
Ich finde da viel interessanter bei Witcher, weil ich glaube, das die letzten Male, wo wir das Thema groß hatten, war einmal bei Watch Dogs, wo das finale Ergebnis nicht ganz so überzeugt hatte, wie das, was sie vorgezeigt hatten. Und das wohl populärste Beispiel, Colonial Marines, was ja einfach mal völlig anders aussah. Aber bei Colonial Marines gab es einfach auch diesen Shitstorm, der aus meiner Sicht auch noch echt lange nachgehallt hat. Ich meine, selbst jetzt hörst du immer noch so Sachen von Gearbox und von Anklang. Und bei Witcher hast du eigentlich dasselbe Setting. Du hast dasselbe, okay, die Grafik sieht nicht so geil aus wie da. Aber ich denke einfach, weil Witcher einfach so ein fantastisches Spiel ist, verzeiht man denen das auch. Und das gibt mir natürlich so die Hoffnung in die Zocker zurück, dass das halt eben alles nicht solche verblendeten Grafikhuren sind, die einfach nur sagen, oh, gib mir geilste Grafik und ich freue mich auch über jedes Call of Duty. Sondern die, sag ich mal, CD Projekt das auch verzeihen mit einem Lächeln, weil die sagen, okay, Leute, ihr habt aber ein fantastisches Spiel abgeliefert.
Ja. Ich meine,
Colonial Marines war es leider nicht.
Eben. Es wäre ja auch noch was anderes, wenn es jetzt wirklich schlecht aussehen würde.
Ja.
Ja, und dann wenn's trotzdem ein gutes Spiel wäre. Ja. Es sieht ja nicht
aber überhaupt aus. Nicht. Also allein Stichwort Sonnenuntergang. Hashtag Sonnenuntergang sollte Hashtag Downgrade auf jeden Fall überlagern, weil, also wie gesagt, auch wenn man in der Stadt ist und es ist alles so detailverliebt und dann siehst du halt wirklich so, ah, okay, dieses kleine da oben ist sogar noch irgendwie so eine kleine Figur, die an dem Giebel von dem Haus steht und da hat sich bestimmt jetzt ein Entwickler hat da irgendwie eine Woche lang dran designt und sehen wahrscheinlich 90% der Spieler überhaupt nicht, dass oben am Giebel von dem Fachwerkhaus eine kleine irgendwie so ein Schutzpatron für das Haus steht, der dann irgendwie böse Geister wahrscheinlich raushalten soll oder sowas. Da hat sich einer Mühe dafür gegeben. Also,
ja, und, total. Ja. Es sind halt auch so viele andere Sachen. Also ich hatte es gestern gehabt, also ihr habt ja noch gar nicht gesagt, wie weit ihr seid. Also ich kann sagen, ich bin gerade in Kaer Morhen wieder angekommen, Level 24. Guten Tag, mein Name ist Geralt der Hexer. Ich schlachte alles für das entsprechende Geld. Ich bin gestern von Skelling, von diesen Inseln halt eben also weggekommen und da gab es eine Quest. Ich musste zu einer anderen Insel hinsegeln. Es gab also kein Waypoint, kein Teleporter dahin. Und ich sehe und sehe dann einfach in Entfernung schon diesen riesigen Berg und wie er dann nach und nach rankommt. Und das war einfach so ein fantastisches Bild. Das passt halt eben auch gerade von der Lichtstimmung her und es wurde auch ein bisschen stürmisch. Das war einfach so geil, dass du einfach da, keine Ahnung, 10 Minuten über dieses Meer segelst, um auf diese scheiß Insel zu kommen.
Und dann kommt noch so ein Wal auf einmal, der vor dir so erst so.
Den hab ich nicht gehabt.
Echt? Ich hatte einen Wal dann auf einmal, der dann wirklich mit der Heckflosse so aufs Wasser geklatscht
echt? Hat
und so.
Ja. Oh, cool. Aber das sind halt so die vielen Kleinigkeiten auch. Denn reitest du und dann ist dann so ein Hirschherde, die reiten und dann kommt auf einmal halt eben so ein Riese, also ein Zyklop raus und prügelt halt auf diese Hirschherde ein. So, das ist einfach cool. Das ist schön stimmungsmäßig. Ich habe natürlich direkt den Zyklopen gekillt.
Hast nicht mit ihm verhandelt.
Nee, habe ich nicht. Der hätte mir nicht genug geben können. Gleich Kopf abgelootet.
Das meinte ich mit lebendig. Also man trifft immer wieder so kleine Momente, wo irgendwas passiert, was halt gerade in dem Moment da stattfindet, weil du da halt gerade zufällig vorbei. Das sind keine geskripteten Sachen. Ich habe mich auch ewig in dem ersten Startgebiet aufgehalten. Immer wenn du auf diesen Messageboards in den kleinen Städtchen, da kannst du dann diese Missionen annehmen quasi oder erstmal nur sie dir anlesen und dann tauchen die auch auf deiner Karte dann halt so auf und als Waypoints und so weiter. Und ich habe alles abgegrast in diesem ersten Gebiet, weil ich einfach halt gucken wollte, so was gibt's denn da alles? Ich bin hier zu jedem Fragezeichen hingeritten. Fragezeichen heißt einfach, da ist irgendwas. Schau es dir mal an. Und das kann dann ein Monsternest sein, so zufällig generierte Sachen oder dann eben so ein Stein, wo du irgendwie einen Activity Point kriegst, aber es sind auch wirklich coole Dinge dabei. Einfach mal so ein kleines Haus von irgendeinem Bauern, was halt gerade von Banditen irgendwie angegriffen wird und so. Und es ist so großartig gewesen, einfach nur da rumzureiten und dann findest du auch mal so einen verlassenen Zeltplatz und da liegen dann halt irgendwie 3 Briefe drin und dann liest du diese Briefe und dann eröffnet sich, das geht irgendwie zu einem verwunschenen Schatz oder so, ja. Und es ist aber alles so, es fühlt sich so natürlich an. Es fühlt sich nicht wie so eine Standard-Quest an, wenn da so ein Zelt steht, sondern du gehst da hin und dann mit deinem Witcher-Sense findest du dann halt so eine Kleinigkeit und dann du hast wirklich so das Gefühl, du bist so ein Fährtenleser.
Ja, weil du wurdest
und nicht der große Held. Genau.
Genau.
Ja. Und man ist aber nicht dieser große Held in diesem Universum, sondern man ist wirklich einfach so ein, ja, so ein Witcher. Du bist ja auch nicht der einzige Witcher in der Welt. Das finde ich auch gut.
Zumal es halt eben auch sehr geil ist, auch bei diesem kleinen Quest, die Nachwirkung, die davon kommt, von so richtig banalen Sachen. Und sei es halt eben, da gibt's halt eben diesen Priester in Novigrad, der seine Herzreden hält und ich gucke hin und ich habe halt eben Möglichkeit, pöbel ihn an, argumentiere mit ihm oder scheiß drauf, ist nicht dein Bier. So wie ich natürlich bin, angepöbelt so, ey, hier und bla 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 und wir sind keine Mutanten und sollten nicht geschlachtet werden. Und gefühlt echt 3 Tage später gehe ich dann mal um eine Ecke, da ist dann so ein Kind, das weint, ich gehe dann hin, halt eben natürlich so, wie ich bin. Das Kind läuft weg, ich laufe hinterher, läuft in eine Ecke, sind auf einmal 6 Schläger. Und er so, ey, hier, du hast letztens hier unseren Priester angelabert, das kriegst du aufs Maul. Weißt du, so völlig, okay, ich hatte es eigentlich schon völlig vergessen, dass ich den angemault hatte. Und so echt, wie gesagt, so 3-4 Tage später, nach gefühlten 10 Stunden, die ich wieder gespielt hatte, tauchen da diese Schläger auf, die dann sagen so, ja, damals, erinnerst du dich noch? Es gibt hier Backenfutter. Natürlich getötet. So, aber das ist halt, es ist so geil. Oder dann plötzlich im Theater springt der Frau auf und beschuldigt dich, hier das Mörder, weil du irgendwann mal am Anfang des Spiels ein paar Leute in der Taverne geschlachtet hattest.
Es ist aber auch eine geile Szene, wo du dann rauskommst und da steht Yennefer vor dir. Also das ist wirklich noch ganz am Anfang, das ist ein großer Spoiler. Und dann kommst du raus und so vollkommen innen halt alles so zerstört, überall Blut fließt raus und du bist vollkommen mit Blut eingespritzt. Und man so, ja, es war nicht unsere Schuld.
Ich kann das erklären.
Ja, genau. They started it und sowas. Ja. Ich habe es bisher leider nur einmal erlebt. Ich hoffe, dass es noch öfter kommt. Diese kurzen Erklärungsvideos, nämlich wenn du diese Bloody Baron Quest abschließt, kriegst du so ein Erklärungsvideo, wo dir dann wirklich aufgeschlüsselt wird, warum jetzt das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Also wo sie dann auch sagen, so ja, weil du jetzt diese und diese Entscheidung getroffen hast, ist das passiert und das und das und das. Nur ganz kurz zu meinem, ohne das jetzt zu verraten, aber bei mir ging es halt vollkommen in die Hose. Also es war wirklich die absolute Katastrophe, obwohl ich eigentlich immer...
Also da muss ich jetzt nachfragen, ist ja kein Spoiler, aber hast du das Herz getötet oder nicht?
Nein.
Okay, gut, dann weiß ich es nicht, weil tatsächlich ist es, wir hatten ja auch krasse Diskussionen gehabt, weil es kommt drauf an, mit wem sympathisierst du, um es für dich eine Katastrophe wert. Also beide Seiten sind eigentlich scheiße, du verlierst auf beiden Seiten was. Ich habe tatsächlich das Herz gekillt.
War mir klar.
Ja, und ich wusste aber auch die Konsequenzen. Ich habe dann sehr lange mit mir gehadert. Ich stand an diesem Savepoint. Machst du es oder machst du es nicht? Und ein Kollege hat sich halt eben geärgert, der hat es nicht getan und war mit den Konsequenzen überhaupt nicht zufrieden. Mhm. So, und ich stimme ihm eigentlich so, was die Charaktere da so angeht, so zu und ja, hab mich dann halt
es gibt kein Gut und Böse, gell? Es gibt keine.
Genau.
Es ist je nachdem, wie du das selber liest.
Selbst wenn du der Meinung bist, du triffst eine gute Entscheidung, kann die halt manchmal ungewollte Nebenkonsequenzen nach sich ziehen.
Ja, das hatten wir ja in unserem Preview-Cast bei dem Gamescom-Podcast, weißt du noch? Mit dem, wo man da ein Monster im Wald tötet und dann ist es eigentlich total schlecht für das Dorf. Ja, so, ja.
Ja, es ist dann tatsächlich doch irgendwie tiefergehender, als man im ersten Moment denkt bei so Quests, weil man halt dann immer denkt, ja, klar, befreie ich die Kinder. Ist ja logisch, so ungefähr.
Ja.
Dann stellst du aber fest, ach, okay, vielleicht war es doch nicht so gut für die Kinder. Also das ist dann echt immer sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Aber ich finde, das ist halt auch dann so das Salz in der Suppe, weil das wirklich dafür sorgt, dass du auch jede Nebenquest noch sehr aufmerksam verfolgst und halt nicht sagst, ja, ich geh jetzt dahin, schlag die tot, weil ich schon vorher weiß, ich krieg da 50 XP und 200 Gold dafür.
Ja. Es spielt bei dem Spiel, es interessiert mich auch nicht bei dem Spiel, was ich für XPs oder so kriege. Das finde ich echt erstaunlich.
Ist nicht so ganz krass wie bei anderen Spielen, aber ich find's dann schon immer geil, weil dieses du, wenn du weißt, aufgelevelt, dann das ist schon nochmal ein schönes Geräusch, finde ich.
Ja, aber danach geht ja von uns keiner in den Charakter Pokémon macht immer so, schönes Geräusch, ich reite weiter.
Das stimmt, ja. Aber das Geräusch ist halt schön.
Das ist das Geräusch.
Was mich wirklich umhaut, das hätte ich nämlich gar nicht erwartet, ich fand Witcher 2 richtig gut, weil es halt so eine stringente, eigentlich fast schon lineare Erzählung war.
Ja, und, war sehr linear.
Ja, Und dann aber, als ich gehört habe, auch so in den Previews, es hatte jetzt ja ein paar Jahre Entwicklung auf dem Buckel, ja, wir machen Open World und ihr könnt dann da frei rumlaufen und so, habe ich erst ein bisschen Sorge gehabt, dann weil ich dachte, Dragon so, Age gespielt. Genau, dann habe ich Dragon Age gespielt, genau. Und gerade bei Dragon Age Inquisition, wenn du in dem Startgebiet, dann sind da irgendwie 5-6 Stunden vorbei und du denkst dir so, ja, jetzt habe ich irgendwie da so ein blödes Mammutviech irgendwie da hingebracht. Ich dachte, ich bin der Auserwählte, so, ja. Deswegen hatte ich jetzt die Sorge, dass es hier genauso wird, dass man sich in unzähligen Nebenquests verliert und gar nicht mehr so dieses starke Gefühl hat, so eine durchgängige Geschichte zu erleben. Geht mir aber gar nicht so. Also ich habe ja wirklich viel Zeit in dem ersten Gebiet verbracht, aber es war alles charakterbildend oder es war halt meine Story. Ich hatte nicht so das Gefühl, ich lasse jetzt da gerade die Hauptquest so richtig liegen, weil ja, alles so in dieser Welt zwar nicht so ganz konkret zusammenhängt, aber trotzdem war das okay für mich in dieser Rolle, da jetzt einfach rumzureiten und diesen Zeltplatz zu finden, ja, weil ich ja insgesamt so auch auf der Suche bin nach Hinweisen, wo Ciri ist und so weiter. Deswegen genau, hat es irgendwie alles so schön gepasst und es war nicht so voll auf die 12, so, da sind irgendwie 5 Rifts in diesem Gebiet und warum gehst denn du da nicht hin? Ja, wie bei es war irgendwie verworrener und deswegen passte das besser.
Das Ding ist halt eben auch mit den Nebenmissionen, also eigentlich ein, zwei Situationen gab es, wo ich mir dann überlegt habe, okay, eigentlich bist du in Hektik, weil Ciri, deine Ziehtochter, dein allerliebster Mensch, für den du ja auch mordest ohne Ende, wird gejagt und es ist eigentlich ein bisschen Zeitdruck da. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich kannst du jetzt gerade nicht so deine Zeit damit verplempern, weil eigentlich bist du ja in Eile und willst ja einfach nur deine Ziehtochter schnell finden. Aber die meisten Nebenmissionen, die sind ja halt eben auch so gestrickt, da ist jemand in Nöten. So, ja. Und das ist halt eben nicht so, wie wenn einer sagt so, ja, wir haben alle Hunger, hol mal bitte 20 Wildschweine. Ja gut, weißt du was, das kann ich morgen oder übermorgen machen, das juckt ja eh keine Sau. Sondern da ist es halt eben, wie gesagt, entweder passiert aktiv was, da werden halt eben einfach nur einfache Bauern von Räubern gerade bedrängt oder von den Wachen schikaniert oder halt eben, es ist die Tochter verschwunden, wo du einfach natürlich für dies sagst, okay, du hilfst dem Menschen natürlich. Es geht hier auch um Leben und Tod und da investierst du jetzt natürlich die Zeit und musst die Suche nach Ciri einfach unterbrechen, weil du vielleicht doch irgendwo ein netter Kerl bist. Wenn du halt eben kein netter Kerl bist, dann kannst du ja auch dran vorbeireiten und sterben die halt.
Genau, und manchmal sind es halt auch so Sachen, dass du halt Sachen brauchst einfach. Also du brauchst halt ein bisschen Geld, um eine bessere Ausrüstung zu haben, um gewappnet zu sein. Oder du machst bestimmte Sachen, um einen Passierschein zu kriegen. Oder du machst gewisse Sachen, weil sonst die Person gar nicht mit den Infos rausrückt. Also so diese ganze Geschichte beim Bloody Baron macht man ja auch nur deswegen, um Sachen über Ciri rauszufinden. Das ist jetzt auch eine Hauptquest. Aber gutes Beispiel, diese Hauptquest ist dann irgendwann rum. Du hast die Informationen. Und kannst eigentlich auch weiter. Die Hauptquest ist auch vorbei. Die Storyline dieser Quest geht aber als Nebenquest weiter. Mhm. Und ich glaube, es gibt keinen, der da nicht dann auch noch diese Storyline zu Ende bringt. Und das ist aber auch in echt, wäre das aber, glaube ich, auch so. Ja, da hast du dich jetzt schon so investiert und bist schon so drin in dieser Familiengeschichte von dem Baron, dann gehst du natürlich auch noch in die Nebenmission, weil du wissen willst, wie das ganze Ding jetzt aufhört. Und das ist halt, finde ich, richtig, richtig gut gemacht, dass du auch von dir aus die Motivation spürst, da jetzt weiter hinzugehen und das zu Ende zu führen.
Für mich hat sich das... Achso. Ja, also ich wollte nur sagen, du entwickelst ja auch durch diese langen Quest auch eine gewisse Sympathie und Freundschaft zu den Baron jetzt als Beispiel, dass du den natürlich auch nicht hängen lassen willst. Das ist jetzt nicht einer, ja, okay, gut, so, danke, jetzt habe ich mein Geld und jetzt sehen wir uns nie wieder, sondern du hast mit seiner Familie mitgelitten, du hast seine komplette Lebensstory halt eben erzählt und live aktiv miterlebt. Da bist du dann halt eben in dem Sinne nicht so Arschloch, so, ja, okay, ist nicht mein Problem, sondern weg, sondern
kannst du sagst aber, natürlich. Kannst du aber, wenn du willst.
Genau, kannst. Wenn du keinen Bock hast, sagst du, okay, not my problem und irgendwann taucht dann halt eben auf, Quest ist nicht mehr verfügbar, weil es ist dann halt eben passiert, was auch immer passieren sollte.
Sehr cool.
Ich habe halt auch nie das Gefühl, dass diese Suche nach Ciri wirklich, du weißt ja oft nie, wo sie ist. Also das heißt, es fühlt sich nicht nur nach, ich weiß jetzt genau, die ist am Punkt A und wenn ich da hingehe, dann finde ich sie dort, sondern du weißt ja eben nicht, wo sie ist und dann fühlt sich dieses, ich mache jetzt gerade was anderes, überhaupt nicht als irgendwie, ich weiche vom Hauptweg ab. Sondern das ist halt logisch, weil du dann hilfst an dem, dass der in der Hoffnung, dass der dir dann möglicherweise weitere Informationen über den Verbleib von Ciri gibt. Und das finde ich deutlich cleverer gelöst, als dass man jetzt irgendwie sagt, ja, du machst halt eine Nebenmission, aber du weißt ganz genau, wenn du jetzt zu Punkt X gehen würdest, der auf der Karte markiert ist, dann würdest du dort mit der Hauptquest fortfahren. Sondern oft fühlt sich dieses Abschweifen gar nicht als solches an, finde ich. Und eine Sache muss ich tatsächlich sagen, ich finde, dieses Spiel ist auch im Vorfeld irgendwie falsch beworben worden. Die Sexszenen, das ist ja wirklich ein Winzteil. Und auch selbst der ist noch nicht mal so sexistisch, wie man ihn im Vorfeld irgendwie dargestellt hat, mit von wegen, ja, da geht halt Geralt rum und bumst da alle weg. Sondern
yeah, baby.
Es ist halt wirklich, die Frauen, die du triffst, sind jetzt auch nicht so, dass du jetzt sagst, okay, das sind jetzt alles so willige Weiber, die sich dir vor die Füße werfen, sondern...
die im Bordell schon.
Das mag vielleicht sein, aber sonst sind es halt, die lernst du, entweder kennst du die schon, es gibt eine Historie und dann entspinnt sich in den meisten Fällen sogar so eine kleine Romanze, auf die du dann eben eingehen kannst oder nicht, aber das fühlt sich jetzt nicht irgendwie an wie, ja okay, kannst halt hingehen und zu jeder Frau sagen, hier bumsen, ja oder nein.
Ja, also kannst
wie, bei Mass Effect, wie bei Mass Effect wohlgemerkt. nein, definitiv, aber ein bisschen... sie sind schon sehr sexy. Also selbst Ciri hat immer einen Hemdknopf offen und so. Das ist das Einzige. Aber ich finde, CD Projekt hat sich da komplett gebessert, wenn man es mal so sagen will. Ja. Im zweiten Teil hast du Playboy-Heftchen gesammelt, anstatt Sammelkarten.
Ja, ich weiß.
Und ich finde, die Frauencharaktere sind großartig in diesem Spiel. Die sind wirklich cool, die sind selbstbewusst. Du kannst ja auch mit Ciri spielen eine Zeit lang. Und ich finde, die Frauen, mit denen zu reden und mit denen zu diskutieren, das ist total cool. Also es macht Spaß und die geben dem Witcher auch ordentlich Kontra.
Ja, genau, das meinte ich eben halt damit.
Ja, genau.
Frage an euch, ihr habt aber trotzdem schon alle Frauen geknattert, wo ihr die Möglichkeit hattet, richtig?
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, wo ich überall die Möglichkeit hatte. Bei manchen hatte ich das Gefühl, ich hätte sie, aber das ist dann irgendwie der Keks an mir vorbeigegangen.
Und der, aber Daniel, Sebastian, der ist der Einzige, der dich einmal...
Ja. Sebastian, ich sag mal so, ich sehe das schon als Rollenspiel. Ich identifiziere mich mit Geralt.
Ich mich auch. Also total. Das ist ja aber auch das Schönste. Also das ist jetzt in dem Sinne kein Spoiler, aber ich kann tatsächlich eigentlich nur jeden raten, überlegt euch genau, ob ihr wirklich alle Frauen knattern wollt, die ihr könnt. Es ist eigentlich nur eine Handvoll, aber das schlägt übelst wieder zurück.
Aber das ist ja auch realistisch.
Ja. Ja, es ist total realistisch. Also es ist halt eben nicht so die Strang Age, so irgendwann kommt eine Frau an und sagt, so, jetzt musst du dich aber für mich oder für die andere entscheiden und kannst trotzdem danach noch Schluss mit der machen. Sondern es ist halt, ja, also wenn du Don Hengst sein möchtest, dann leben in den Konsequenzen.
Okay, also es gibt auch noch eine Moral später dann.
Ja, ja, total.
Okay, cool. Ja, dann freue ich mich da tatsächlich drauf, dass das dann...
Ja, noch... du ja nicht, du Christoph.
Achso, ja, ich nicht. Du bist ja nur... Aber dafür habe ich die beste Hose von allen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ihr habt da nie eine Hose an, ich habe dafür die beste Hose.
Ja, ja, ich verstehe schon den Wink mit dem Zaunfall. So.
Okay. Es ist immer echt schwierig, sowas so früh zu sagen im Jahr, und ich habe jetzt auch Batman noch nicht gespielt, aber...
Dieses Jahr ist Game of the Year!
Aktuell muss ich sagen, ist The Witcher 3 für mich das beste Spiel, was ich in dem Jahr gespielt habe. Also
ich glaube auch, angesichts der Release, also es kommen noch fantastische Spiele raus. Also ich freue mich auf das neue Star Wars Battlefront, einfach weil ich mega Star Wars Fan bin. Ich freue mich super auf das neue Transformers, was ja von Platinum Games gemacht wird, von den Bayonetta-Machern. Also ich freue mich drauf, aber wenn ich so das Spiel des Jahres für mich ist es tatsächlich immer das Spiel, womit ich am meisten Zeit verbracht habe. Weshalb denn auch ein League of Legends für mich Spiel des Jahres werden kann, weil ey komm Leute, ich habe einfach das ganze Jahr nur League of Legends gespielt, gab's nichts anderes. Und The Witcher 3 hat mich halt eben so in seinen Bann gezogen, wie es zuvor bei jetzt sag ich mal fast 30 Jahren Computerspielerfahrung kein anderes Spiel reingezogen hat.
Also ich hatte seit Fallout nicht mehr so, also seit Fallout 3, Fallout New Vegas und so. Das war das letzte Mal, wo ich so begeistert war von so einer Welt.
Echt? Ja. Nee, Red Dead Redemption war das letzte Spiel, wo ich so begeistert war.
War das vorher? Ja, egal.
Ich sag, nee, jetzt nicht als zeitliche Einordnung.
Ach so, okay.
Also ich meine, das einzige andere Spiel, was halt eben für mich so einen Sog und so einen Bann hatte, das war Ultima Online. Sondern Ultima Online ist einfach ein fucking Endlos-Spiel. Solltet ihr irgendwann mal einen Ultima Online-Cast machen, ladet mich gerne ein, dann erzähle ich euch die Geschichte, wie ich die Welt vernichtet habe auf unserem Server.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe es nämlich auch gespielt. Das ist
sehr gut.
Das machen wir. Ja, ein Retro. Schatz.
Genau, Ultima Hidden Gems.
Das ist kein Hidden Gem. Garantiert nicht. Das Einzige, was mich noch davon abhält, jetzt da Lobeshymnen, was Spiel des Jahres und so angeht, erstmal kommt Batman noch. Zweitens, die Steuerung finde ich schon echt nicht so gelungen.
Reiten ist
überhaupt, also diese, manchmal fühlt sich der Witcher so schusselig an und es, man schiebt ja gern mal irgendwie Versagen auf die Steuerung.
Also meinst du zum Beispiel, wenn du in einem engen Raum bist und da Kisten
ja, und dann aufs Pferd rauf und runter und dann
Oder aufs Segelboot und dann erstmal hinsetzen ans Ruder. Das ist auch so ein bisschen hackelig bei mir.
Also das könnte noch ein bisschen Feinschliff, aber das ist wirklich schon Jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja.
Als Gesamtkonzept ist dieses Spiel wirklich großartig.
Also ich glaube einfach, weil The Witcher 3 ist das, was ich einfach sehr lange seit Dragon Age 1 eigentlich vermisst habe. Ein Spiel, wo ich, während ich es spiele, mich eigentlich freue, es wieder neu zu spielen. Hm. So, mich anders zu entscheiden. Also deswegen habe ich mir auch das Lösungsbuch geholt, was ich in meiner Hand halte. Ich nenne es auch das offizielle Spoilerbuch. Ich finde es ja auch fantastisch bei diesem Buch. Tatsächlich bei jeder Quest steht oben rechts Spoiler und dann sind da drei Zeichen, drei Axiszeichen und je nachdem, wie viele Zeichen da sind, so hoch ist der Spoiler.
Das ist aber auch geil, ein Lösungsbuch zu kaufen. Ja, ich meine, da warte ich ja Spoiler eigentlich geradezu.
Genau, aber ich gebe zu halt eben, weil ihr wisst es auch, ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Familienstand befürchte ich, dass ich The Witcher 3 nicht direkt danach spielen, nochmal neu spielen kann, wie ich es halt eben gerne hätte, auch weil neue Spiele, Batman ist heute auch bei mir frisch installiert worden, weil da einfach natürlich andere Spiele sind. Deswegen habe ich mir die Spoilerbuch geholt, dass ich tatsächlich bei Quest, bei großen Entscheidungen, die ich getroffen habe, dann direkt danach erstmal im Buch nachgucke, okay, was wäre passiert, wenn ich mich anders entschieden hätte?
Echt, das kann ich gar nicht. Das mache ich auch bei Telltale-Spielen nicht und so. Mir ist es eigentlich relativ egal, was passiert wäre.
Bei Telltale ist es ja so, deine Entscheidung triffst, Entscheidung am Ende fließt alles wieder zur Hauptstory zusammen.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Für mich ist es auch ein Immersionsbruch, wenn ich weiß, was passiert denn, wenn ich mich anders entschieden hätte. Warum dich das interessiert, verstehe ich schon, weil man eben nicht die Zeit hat, es zweimal zu spielen, aber das kann ich dann auch irgendwie sagen, okay, nee, das ist halt nicht meine Geschichte. Das geht schon. Nee,
ist es ja auch nicht meine. Ich philosophiere mit mir und mein Spoilerbuch halt eben selber, was wäre dann passiert? Wenn.
So heißt deine Biografie mal. Ich und mein Spoilerbuch.
Ich und mein Spoilerbuch. Ja, das hast du sehr gut erkannt. So wird es sein.
Es spricht ja tatsächlich dafür, dass du, selbst wenn du nicht spielst, noch Lust hast, dich mit diesem Spiel zu beschäftigen.
Total.
Wenn es nur, also ohne Witz, ich habe dieses GameStar Compendium, was ja zwar kein offizielles Lösungsbuch ist, aber halt auch sehr viele Storyquests und sowas beschreibt. Und selbst da blätter ich halt dann einfach abends nochmal durch, wenn ich im Bett sitze oder sowas, weil es einfach so dieses, das ist alles so faszinierend und dann irgendwie dieses nur mal so reingucken und dann diese große Karte zu sehen und dann so, ach guck mal, da hinten, da war ich noch gar nicht und so, was ist denn da wohl? Und also diesen Reiz, den dieses Spiel 24/7 auf dich auswirkt, obwohl du gar nicht drin bist, der ist eigentlich das größte Kompliment, den man so einem Spiel machen kann, finde ich.
Ja, mir ist es nur stellenweise fast too much. Also wenn ich dann auf meine Karte...
Das alles kaputt, Manu.
Nein, es ist so... Es ist
Dauer-Hate, ey.
Ja, also bei Assassin's Creed gab es wirklich...
Mach doch mal die Hose auf und lass dich
ein bisschen... Hier hast noch ein paar Visitenkarten.
Bei Assassin's Creed war irgendwann so dieses, oh nee, das ist ja voll die Arbeit jetzt, wenn du so diese Minimap aufmachst, ja, dass du gar nicht mehr Lust hast zu erkunden, weil du, wenn du 10 Meter läufst, bist du schon an drei Sachen vorbeigelaufen, die du hättest machen können.
Ja, aber das ganz ist auch das Problem bei Assassin's Creed, dass dort alle Symbole von Anfang an in der Minimap eingeblendet sind. Das ist das
Problem von Ubisoft einfach.
Ja, und das ist hier nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, wenn du diese Messageboards abgrast und XXXXX drückst, dann hast du irgendwann schon so, dass du auf die Karte gehst und denkst, was mache ich denn jetzt? Hier so viel zu tun. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe irgendwie 5 Hauptquests, 4 Nebenquests, noch 3 Schätze, die ich heben kann und da sind noch zig Fragezeichen. Mich schüchtert es eher ein, das meine ich damit. Ich will mich ja nicht beschweren, dass da so viel Content drin ist, weil ich ja weiß, dass hinter jedem Fragezeichen irgendwas Cooles ist. Finde ich es eher einschüchternd, dass ich denke, fuck, wie soll ich das denn alles sehen? Ich verpasse so viel, wenn ich da nicht hingehe. Das finde ich eher so ein Luxusproblem, ja.
Genau, also da ist bei mir zum Beispiel, wie du sagst, ich habe mich in die Rolle reinversetzt, so, also halt im Rollenspiel typisch. Ich habe tatsächlich, sag ich mal, die meisten Nebenquests, die ich gemacht habe, sind tatsächlich nur die, wo ich so zufällig reingerasselt bin. Mhm. Also wie letztens halt eben, dann gibt's halt eben eine Krönung und direkt, dann will ich halt eben los und direkt steht da einer also mit diesem Fragezeichen über dem Kopf. Und dachte ich, ja, okay, gut, pass auf, machst du halt eben und dann geht's darum, dass ein anderer erschreckt werden soll. Das ist echt so eine 5-Minuten-Mini-Quest, aber super Erlebnis. Und die kam jetzt einfach nur, weil ich gerade dort war. Weil der Typ dann, die sprechen dich ja auch immer an, du hörst ja eine Stimme, ey du, ey, bist ein Hexer, ey, kannst du mir mal helfen? Dann gehst du hin und die antworten ja auch so, hey, danke, dass du auf meine Rufe gehört hattest. So spielt es halt eben. Genau, und dieses habe ich mir auch schon früher bei anderen Rollenspielen abgewöhnt, dieses, okay, du hast da jetzt ein Board mit Quest, nimm erstmal alles an und fütter sie ab, das mag ich einfach nicht mehr. Das ist, da hast du dann das Problem, wie du halt eben selber sagst, du hast ja eine Karte, die ist voll geboomt. Und in der Theorie ist alles super wichtig, muss eigentlich jetzt direkt gemacht werden. Geht's bei mir nicht. Wie gesagt, bei mir ist Hexer halt eben Geralt, ich habe genug Kohle, muss also nicht auf das Auftragsbrett gucken. So, Bitches, ist nicht mein Problem, auf ihr von
Tagen. Genau. Und das Schöne ist ja, die Quest gibt's trotzdem.
Genau.
Das ist ja bei vielen Rollenspielen, du musst sie erst annehmen, so World of Warcraft oder so, sonst passiert da ja gar nichts, weil dann da nichts spawnt, wenn du an der Stelle wärst. Und hier ist es ja wirklich so, dass du einfach auf einmal poppt ein Ausrufezeichen auf, du reitest irgendwo lang und dann kannst du diese Quest halt auch einfach machen.
Genau.
Und dass die da zufällig an dem Messageboard XY hängt, das ist dann halt zusätzlich, aber das musst du nicht erst annehmen. Wenn du sie aber annimmst, kriegst du halt einen Hinweis, wo es losgeht.
So, genau.
Das ist der einzige Unterschied.
Du kannst, habe ich halt eben gestern auch gehabt, ich habe eine völlig andere Thema, diese Insel, wo ich hinfahren sollte. Ich bin da hingefahren, weil ich da etwas suchen sollte auf dieser Insel. Aber genau auf der Insel war auch eine andere Quest. Und die habe ich dann, da habe ich bei der anderen Quest zwei Sachen übersprungen, nämlich dieses, finde eine Person für mich, geh erstmal dahin und befrag die Leute und dann geh dahin und untersuch das Schiffswrack. Und genau das habe ich übersprungen, weil ich nicht die Person dort auch gefunden habe und die dann gleich gesagt habe, oh danke, dass du mich gefunden hast, weil hier bla 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 und so.
Das ist so wichtig, wenn Rollenspiele sowas haben. Ja. Wenn du einfach sagen kannst, ich habe dieses Item schon oder so, ja. Hier, nimm's einfach. Ich muss nicht erst noch irgendwo hin, weil ich hab's doch schon.
Genau.
Super gut, ja.
Ja, und das meinte ich eben vorhin auch mit, das Spiel bestraft dich dann an der Stelle nicht oder du fühlst dich auch nicht bestraft, weil einfach, wenn du dich treiben lässt, du machst hier mal eine Nebenmission, du machst da mal was, was auf dem Weg liegt und du hast aber immer das Gefühl, ja, aber es geht halt immer trotzdem irgendwie weiter. Und das ist halt in anderen Rollenspielen hast du eben genau dieses Problem, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt diese ganzen Scheiß-Fragezeichen abgrasen, damit ich das Level erreiche, um die Hauptquest weiterzumachen.
Ja.
Tolles Ding. Ich stimme dir absolut zu.
Ja. Ja.
120%.
Ja, mindestens. Ja.
Okay. Nee, ist wirklich. Ich bin ja tatsächlich da überhaupt nicht der große Rollenspiel-Fan. Manchmal sind es halt so welche dabei, wie in Skyrim oder so, die mich dann schon irgendwie packen. Aber ich muss jetzt nicht jedes Rollenspiel spielen. Aber The Witcher war wirklich eins, wo ich mich irgendwie lange drauf gefreut habe. Und ich muss auch mal wirklich sagen, hey, diesen Hype, den sie im Vorfeld ja auch über PR und überhaupt sehr geschickt aufgebaut haben, das ist schwer und es war schwer, dem gerecht zu werden. Aber aus meiner Sicht haben sie es geschafft.
Ja, absolut. Das hat mich auch erstaunt, dass dieser Hype nicht abflacht direkt, wie bei Watch Dogs oder so, wo man dann denkt, jetzt haben wir uns so lange drauf gefreut und jetzt ist es so, Und hier ist ja wirklich, ich habe fast noch keinen getroffen, der sagt, kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Das Schöne an dem Spiel ist, es ist ja auch wie die Telltale-Spiele. Wenn alle spielen, dann redest du ja mit denen. So, und du hast ja jetzt auch nicht diese Spoiler-Gefahr, weil du bist ja trotzdem interessiert an diese Welt und du möchtest halt eben wissen, okay, was haben die erlebt? Und dann erzählt man halt eben, ja, hast du das hier mit dem blutigen Baron? Ja, wie hast du dich entschieden? Das? Ach, und was bei dir passiert? Ach, krass und so. Und du kommst dann morgens halt eben schon in die Redaktion, wenn du die Nacht vorher gespielt hattest und wieder ein paar krasse Entscheidungen hast, kommst rein und sagst dann halt eben, Leute, wenn ich euch einen Tipp geben kann, macht bei The Witcher nicht das und das. Weißt du, also es nimmt dich mit und du hast halt eben Gesprächsstoff, wie als wenn du gerade Breaking Bad oder Game of Thrones die Serie guckst. Weißt du, man tauscht sich sofort aus und es ist natürlich noch viel geiler, weil jeder einfach was anderes erlebt.
Ja, und es ist auch nicht,
Nein, also es ist natürlich, jeder hat, was wir auch vorhin festgestellt haben, nachvollziehbare Gründe, irgendwas zu machen. Also du hast nicht dieses, du spielst halt auf Arschloch und deswegen machst du die blöde Tat, sondern du kannst im Prinzip beide Entscheidungen relativ gut rechtfertigen, kannst sagen, ja, ich dachte, wenn ich das mache, ist das die bessere Entscheidung, weil, und dann kann ich oft auch sagen, ja, stimmt, kann ich auch nachvollziehen, diese Argumentation. Hat sich dann rausgestellt, dass das nicht die bessere Entscheidung war? Oder es hat sich eben rausgestellt, dass ich eigentlich dachte, ich treffe die gute Entscheidung und im Grunde habe ich damit erst alles in die Katastrophe gestürzt. Aber beide Entscheidungen geben eigentlich für sich genommen Sinn. Und das ist auf jeden Fall dann so, dass man da auch extrem viel Diskussionspotenzial eben hat.
Ja, das ist es. Und das ist das Schönste, man wird da nicht irgendwie sauer auf einen oder wie sagst du, nicht diese Arschloch-Position, sondern Jeder kann argumentieren, warum er etwas getan hat. Jeder kann, man gibt ja auch selber zu, wenn man halt eben sagt so, ja, oh, scheiße, habe ich mich entschieden und ach, ich wusste nicht und das ärgert mich jetzt. Aber das macht das Spiel auch perfekt. Du machst halt eben, es gibt auch nicht richtige Entscheidungen für dich. Es gibt Entscheidungen, wo andere sagen, ja, ich habe so entschieden, ich find's absolut richtig. Du hast das auch getan und denkst im Nachhinein, okay, fuck, war eine dumme Entscheidung. So, ja.
Gut, jetzt haben wir 1,5 Stunden über The Witcher gelabert und das
viel
ist ja
zu wenig, viel zu wenig.
Also ich habe das Schlimme Zeit. Ist ja, das sind ja 1,5 Stunden, in denen wir schon hätten The Witcher spielen können.
Ja, eben.
Scheiße. Ich lese schon mein Spoilerbuch die ganze Zeit hier.
Streichel die Bilder, die drin sind.
Süß. Aber ich glaube, wenn wir, also das ist jetzt ein Vorschlag meinerseits, wenn wir das Spiel durch haben, dann sollten wir vielleicht echt nochmal so einen Spoilercast machen.
Das können wir machen, die Story vielleicht nochmal so ein bisschen besprechen und genau, wer was gemacht hat. Genau,
mit den Entscheidungen so, ja. Halt eben, wer hat was, warum entschieden, warum sind meine Entscheidungen die richtigen, die ich getroffen habe, die richtigen für alle und warum sollten lieber Köpfe rollen, als Babys gerettet werden. Wie gesagt, fände ich interessant, beziehungsweise wenn ihr es auch nicht aufnehmen wollt, hätte ich mal so Bock mit euch drüber zu schnacken, was ihr so, wofür ihr euch entschieden habt.
Das machen wir und wir nehmen es auf. Spoilercast zu The Witcher gibt's.
Sehr schön. Ich habe das
kannst du ja dann anhören, Sebastian.
Kann ich dann bei euch in Kommentarfunktion schreiben? Also, ich habe mich so entschieden und so und so. Dann wäre ich eh von euren Zuhörern geflammt. Ey, Spoiler, ey! Ich muss jetzt mal Spoiler schreiben hier in den Kommentaren.
Ja, oder du musst es so machen, wenn das. Geht es bei uns überhaupt in dem Discuss mit dem HTML, dass du dann irgendwie den gleichen Hintergrund nimmst für die Schrift wie für den Hintergrund? Ach
so, da gibt es bestimmt so einen Spoiler-Tag oder
ja,
so.
Ja, dass man es erst im Mouse-Over dann sieht, wenn man es markiert.
Wir moderieren einfach alle Kommentare weg von ihnen. Und streichen die so durch.
Okay, das ist Sebastian also, nicht eh bei uns gesperrt überhaupt für Kommentare?
Die ganze IP-Range von ihm.
E-Games ist komplett geblockt bei uns.
Ich glaube, das Cast ist doch wahrscheinlich sogar, meine Stimme ist doch wahrscheinlich sogar schon geblockt. Also die wird doch jetzt gar nicht mit aufgenommen.
Man hört immer nur Manu und uns.
Ja, und in dem Parts, wo ihr halt eben nichts sagt, kommt entweder so Fahrstuhlmusik oder irgendwie so ein Eselsgeräusch die ganze Zeit.
Gut.
Apple.
Ich darf ja nicht abmoderieren, aber mach doch mal deine.
Doch, darfst du abmoderieren.
Will ich aber gar nicht.
Achso, okay. Gut, dann werden wir uns zum Spoilercast wiederhören. Vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast, Sebastian.
Gerne, immer wieder gerne.
Wie gesagt, es sind 1,5 Stunden, die jetzt schon bei The Witcher, beim Witcher-Spielen fehlen. Das ist ein großes Opfer und wir wissen das zu würdigen. Und ja, schöne Grüße nach Hamburg zu den Kollegen.
Richtig aus, die alle hier nicht sind. Ich bin ja noch alleine, aber richtig den Morgen aus. Die Lisa war zwischendurch auch hier schon, ist reingerutscht und wieder raus.
Und die hätte ja mal kurz zumindest Hallo sagen können, wenn sie schon mal da ist.
Nee, ich hab mit den Fingern geknackt und sie halt eben böse angeguckt. So halt eben, ne, dieses Finger erst an die Lippen und danach mit dem Finger so am Hals lang.
Ja, stimmt. So dieser italienische Halsabschneider. So.
Ja, genau. Weißt du, so, und dann ist sie halt eben schnell rausgegangen. Hat mir noch 50 Euro hier hingelegt und ist dann... weg.
Okay, es ist ja schlimm bei euch. Wir werden allen sagen, sie sollen da nicht irgendwie arbeiten,
wenn sie die Lisa, wenn du das hörst, du darfst gerne Asyl beantragen bei uns. Wenn sie dich schlecht behandeln, wir retten dich.
Naja, wenn sie die Ketten mal gelöst kriegt von ihren Füßen.
Gut, alles klar. Dann, Manu, wir hören uns morgen und Sebastian, dir vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald.
Immer wieder gern. Bis bald.
Tschüss.